hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Diese vielen privaten Kleinvermieter, die hören nicht Immocation. Ne? Das haben wir schon vor vielen Jahren festgestellt. Die meisten haben irgendwie so mehr oder weniger schlittern die zufällig in das Immobilienthema, erben vielleicht noch eine Wohnung oder kaufen mal eine, aber beschäftigen sich nicht professionell damit. Professionell heißt nicht, du musst da unfassbar viel Zeit reinstecken, aber du musst ein paar Basics sicherstellen und es nicht einfach, ich kenne Privatmenschen, wo du einfach sagst, die sagen dann plötzlich, ja, ich habe auch noch eine Wohnung, die ich irgendwie, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht reingucke, ich weiß gar nicht, ob die Miete kommt. So, und das ist einfach, das ist klar, dass du dann in dem Bereich negativ landest oder einfach kein Geld damit verdienst. Und wenn du Geld damit verdienen willst, dann kannst du ein paar einfache Schritte tun, die dich professionalisieren. Du wirst damit kein Wohnkonzern, aber du kannst ein paar Dinge beachten und wirklich tun, und dann kannst du eben damit Geld verdienen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Eine wichtige Wahrheit zum Vermögensaufbau mit Immobilien. Viele verzetteln sich dabei. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen sprechen über die Zinsen. Es gab zig EZB-Zinssenkungen in Folge. Wir sind auf 2,0 mittlerweile. Das heißt, die Bauzinsen müssten doch jetzt eigentlich auch endlich mal so richtig runtergehen. Warum das nicht so wirklich passiert, besprechen wir. Wir gucken, was am Immobilienmarkt sonst so los ist. Preisentwicklung, Neubauten und so weiter. Wir sprechen über unser eigenes Portfolio. Wir haben das erste Mal so, man kann sagen, sowas wie einen Straßenzug zugesagt, den wir jetzt kaufen wollen. Warum und wie, erzählen wir. Und wir machen Neubau, haben wir auch schon ein bisschen angeteasert. Wir können ein bisschen mehr darüber erzählen. Genau, dann noch ein bisschen was zur Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ihr erkennt es schon an der Struktur. Es ist Zeit für einen Spaziergang, und zwar den 21. Spaziergang. Hallo Stefan, gehst du noch gern mit mir spazieren?
Ich gehe super gerne mit dir spazieren, aber es hat heute in München, glaube ich, 33 Grad im Schatten. Ich freue mich also, dass wir das drinnen und remote machen bei dem Wetter.
Inklusive deiner eingebauten Klimaanlage, ne?
Genau, gerade gemerkt, mir ist ein bisschen kalt hier
drin. Ja, ist gut, ja. Also ich habe auch bald eine. Ich habe schon eine beauftragt, ja. Also, ja.
Ich hatte gehofft, dass er noch ein paar Wochen in dem unklimatisierten Dachzimmer, Schlafzimmer verbringt und wollte ihm schon so ein remote ablesbares Thermometer schenken, zu meiner eigenen Belustigung, aber jetzt leider scheint das zu lösen.
Also, ja. Nee, das wird jetzt gelöst, genau. Okay, Wahrheit zum Vermögensaufbau. Du wolltest sprechen über Keep It Simple, scheint dich umzutreiben.
Ja, Also das, ich möchte es quasi an zwei Gesprächen festmachen. Wir waren gerade mit dem ganzen Immocation-Team, inklusive auch den Coaches, auf Mallorca und haben ein ganz, ganz tolles Team-Event dort verbracht. Es war ein bisschen warm für meinen Geschmack, aber ganz, ganz toll, so viel Zeit miteinander zu haben. Und ich habe zwei Gespräche geführt, quasi unmittelbar nacheinander, also so innerhalb von ein paar wenigen Stunden, die auf zufällige Art und Weise eigentlich in dieses Thema Komplexität reingingen. Ich möchte es mal kurz kontrastieren und dann versuchen, das einzuordnen. Also das erste Gespräch, ich sitze mit dem Markus Befort aus unserem Coaching-Team am Mittagstisch und Markus ist ja also bekannt dafür und einfach begnadet darin, Strukturen bis zur Perfektion zu bringen. Also steuerlich gestaltet, rechtlich gestaltet, einfach so, wie man es bestmöglich aufsetzt, um da wirklich das Maximum rauszuholen an wirtschaftlicher Effizienz und an Möglichkeiten, die man damit hat. Da sind wir dann an Fragestellungen vorbeigekommen, wie, boah, kann man jetzt eigentlich eine Holding GmbH in eine Genossenschaft umwandeln? Welche Vorteile hat jetzt erstmal so eine Genossenschaft? Also wir kamen von Dingen wie, was ist, wenn man mal länger nicht in Deutschland sein will mit Wegzugsbestimmungen? Steuerung. Was ist eigentlich mit rechtlichen Durchgriffsmöglichkeiten in so ein Vermögen? Wer kann dann aber worüber entscheiden, auch über Ausschüttungen? Wie funktioniert Steuern in so einer Gesellschaft? Welche Vorteile hat eine Genossenschaft steuerlich? Dann kann man irgendwie Förderungen für Mitglieder und so. Also super interessantes Gespräch, wo ich dann echt an vielen Stellen auch Aha-Momente hatte, was daran cool sein kann. Dann die Frage, boah, aber was ist denn mit einer Stiftung? Die hat noch wieder eigene Vorteile. Und dann waren wir irgendwann bei, boah, man kann jetzt eigentlich das auch in eine Genossenschaft umwandeln. Wahrscheinlich gibt es sogar einen Weg, wie man so eine bestehende Struktur dann nochmal mit der Genossenschaft unter eine Stiftung hängt, was nochmal völlig neue Möglichkeiten und Dinge ermöglicht. Und ich habe mir viele Notizen hinterher gemacht und finde das tatsächlich auch super interessant, das zu tun. Markus hat das alles so und spielt genau diese ganzen Vorteile bei sich. Und dann danach sitze ich mit dem Jürgen Schick am Pool und stolpert so dasselbe Gespräch. Also Jürgen, wir haben gerade mega das interessante Gespräch mit Markus gehabt. Wie ist denn das bei dir? Also hast du eine Stiftung, hast du eine Genossenschaft? Wie machst du das? Und er guckt mir ernsthaft, weißt du, Stefan, ich habe eigentlich ehrlich gesagt sehr, sehr viel im Privatbestand. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen so Gesellschaften. Das hat dann oft was mit den Deals irgendwie zu tun gehabt. Aber also bei mir ist echt keep it simple. Für mich fühlt sich das total gut an, dass das nicht so komplex ist und dass ich da nicht so viele verschiedene Entitäten habe. Und irgendwie für mich fühlt sich das auch super an, meinte er, wenn das einfach meine Immobilien sind und das nicht im Zweifelsfall dann eine Stiftung in Liechtenstein mit irgendeinem Stiftungsvorstand soll. Ihm zugehört, gesagt, boah, das kann ich auch total fühlen, was du sagst. Bin da den ganzen Tag mit diesen zwei Herzen in meiner Brust durch die Gegend gelaufen. Ist jetzt mal ganz wichtig, ist jetzt weder das eine richtig noch das andere falsch. Ich glaube, es gibt gute Gründe für beide Wege. Ich glaube aber, und das ist das, was ich mal einfach nur als Gefühl teilen wollte, es darf kein Selbstzweck sein, Komplexität. Es darf nicht quasi nur weil man Dinge tun kann, muss ich sie auch tun sein, weil es lauert aus meiner Sicht schon auch eine Gefahr darin, wenn man zu früh sich mit zu vielen dieser Themen beschäftigt und eine überkomplexe Struktur aufbaut, dass man sich damit irgendwann auch ein bisschen einen Klotz ans Bein bindet. In dem Sinne, als dass es immer noch mehr Dinge sind, mit denen man sich rechtlich auskennen und beschäftigen muss, steuerlich auskennen und beschäftigen muss, Abschlüsse, mit denen man sich beschäftigt. Also es ist einfach, es geht Kapazität operativ und auch mental in Themen rein, die vielleicht in einer frühen Phase in dieser Größenordnung noch nicht nötig sind, die dann vielleicht manchmal davon ablenken, dass der eigentliche Job im Vermögensaufbau gerade am Anfang und vielleicht auch in einer mehrere Jahre dauernden Wachstumsphase primär ist, werde erstmal richtig gut da drin, tolle Immobilien zu finden und zu kaufen, gute Deals zu machen, diese Immobilien zu entwickeln, Finanzierung sicherzustellen und so weiter, ne? Und man kann sich mit Komplexität was kaputt machen. Genauso wie man sich auch riesengroße Vorteile quasi nehmen kann, wenn man sich steuerlich völlig falsch aufstellt und sich nicht am Anfang ein paar grundlegende Gedanken macht. Aber Komplexität darf kein Eigenzweck sein. Und nur weil es möglich ist oder andere das tun, heißt das nicht, dass ich das auch tun oder jetzt tun muss. Manchmal darf keep it simple und Fokus auf das eigentliche Thema auch genau das Richtige sein. So, und das ist einfach eine Beobachtung, die ich mal teilen wollte, ohne jetzt quasi zu bewerten, welche Strategie jetzt für uns vielleicht noch die richtige ist.
Ja, also wir reden ja so oft über das Thema Driver Seat. Du musst ja an den Fahrersitz setzen, die Dinge selbst verstehen und nur dann kannst du sie richtig und gut umsetzen. Und du kannst halt nicht am Fahrersitz von 10 Autos gleichzeitig sitzen. Das muss man sich einmal im Klaren machen. Und bei uns ist ja auch über die Jahre ist unfassbar viel gewachsen. Wir sind bei ganz vielen verschiedenen Businessmodellen irgendwie involviert mittlerweile, die rund um Immobilien zu tun haben. Das geht dann schon auch, wenn man es quasi, wenn die handelnden Personen, die man einsetzt, gute quasi Mitunternehmer sind und das auch machen und so. Aber das ist gerade, wenn man noch eher am Anfang steht oder ein bisschen skaliert, ist das ja gar nicht so einfach möglich. Und auch wir sind, glaube ich, seit Jahren am Punkt, dass wir massiv kämpfen, Komplexität zu reduzieren. Ja, auch wirklich jetzt Immobilien rausverkaufen, versuchen, GmbHs zu verschlanken, alles zu machen, damit wir besser fokussiert sind und die Dinge wirklich nutzen, die so richtig gut funktionieren. Und das haben wir schon auch ganz viel darüber erzählt. Das fällt mir sehr oft auf bei uns selbst am Anfang der Immobilienreise und bei ganz vielen, die wir dabei beobachten. Du startest mit was, klar, dann willst du erstmal verstehen, wie du eine Wohnung kaufst, finanzierst und so, das ist das Basiswissen. Und dann willst du natürlich irgendwelche Rendite-Turbos zünden und kommst auf Ideen wie, da könnte ich zum anderen Standort gehen, dann mache ich noch einen zweiten und dritten Standort auf, weil da ist das Gras bestimmt grüner und dann setze ich noch ein Sondervermietungsmodell drauf und jetzt ging Airbnb, geht ja ganz gut, jetzt mache ich noch ein bisschen Monteure nebenbei und dann das noch und jenes obendrauf. Die Leute, die erfolgreich sind, das haben wir schon oft gesagt, die finden nachher eine Sache, die funktioniert. Und das kann langfristig ganz schnöder Buy and Hold sein, den man einfach gut in seinem Leben unterbekommt, weil man in der Lage ist, jedes Jahr 1-2 Wohnungen nebenbei zu kaufen und sie sinngemäß hinzulegen, mit moderater Entwicklung ein bisschen vorzugehen. Oder das kann sein, man stürzt vollkommen ab auf ein bestimmtes Sondervermietungskonzept, weil das für ein Funktionieren anfängt. Aber die Leute, die da erfolgreich rausgehen über ein paar Jahre, die zeichnet eigentlich meistens aus, dass sie sich fokussieren auf eben ein Modell und das dann auch wirklich durchdringen, verstehen und umsetzen. Und dann, wenn man die Strukturen hat und die Kappa, dann kann man verschiedene Dinge natürlich oben drauf setzen, aber auch erst dann.
Naja, und ich glaube, der Punkt ist, es smart zu machen. Also es ist mit Sicherheit, eine vermögensverwaltende GmbH macht Sinn, wenn man langfristig mit Immobilien Vermögen aufbauen will. Das, diesen Thesaurierungseffekt und wie viel schneller man vorankommt, haben wir oft vorgerechnet. Wenn man eine vermögensverwaltende GmbH gründet, macht das wahrscheinlich auch Sinn, das unter einer Holding zu machen. Ne? Das ist wahrscheinlich noch auf der so macht man es, das ist einfach Best Practice-Seite. Ne? Und dann danach muss man sich aber irgendwann die Frage stellen, also wie viel größer und komplexer. Es ist einfach, wie du gerade auch gesagt hast, ist Bodo mir echt hängen geblieben auf der letzten BMMS-Offsite. Der meinte, ey, es ist so krass, wie schnell man Komplexität aufbaut in so einer Wachstumsphase und wie brutal schwer das ist, auch nur eine einzige GmbH, die man eigentlich nicht mehr braucht, wieder loszuwerden hinterher. So, ne? Eigentlich muss man sich echt die Frage stellen, geht's auch irgendwie einfacher? Kann ich 90% des Ergebnisses erreichen und es aber einfacher halten? Das zahlt sich über die Jahre echt aus.
Ja, aber ich möchte auch, dass das jetzt nicht nur in die Richtung GmbHs und Steuerstruktur verstanden wird. Ne? Es gilt auf so viel mehr. Also es ist, ich neige ja auch noch mehr als du dazu, mich ganz schnell anzünden zu lassen und begeistern zu lassen von neuen Dingen, die man tun könnte. Und ich glaube, viele von euch auch. Das birgt eine unglaublich große Gefahr. Und die Leute, die immer wieder das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte anfangen, ohne das erste richtig executed zu haben, die sehen noch nicht mal, wo sie mit dem ersten hinkommen. Und dann haben sie plötzlich 5 Sachen da stehen, die alle nicht richtig funktionieren. Und das gilt einfach themenübergreifend.
Ja, genau. Total.
Okay, also das ist, glaube ich, eine wichtige Wahrheit zum Vermögensaufbau. Diese Themen sind unfassbar komplex. Das heißt, wenn ihr euch fokussiert und es simpel haltet, glauben wir tatsächlich, kommt ihr schneller voran. Das wollten wir euch mitgeben heute. Dann zweite Kategorie. Wir reden immer über den Immobilienmarkt, News, paar KPIs schauen wir uns am Anfang an. Eine Sache ist immer der Leitzins. Also wenn ich hier richtig durchgezählt habe, ist es jetzt mittlerweile schon die 8. Senkung in Folge. Weil wir beim letzten Mal einen Spaziergang spezial hatten, haben wir auch die letzten 3 noch nicht mal kommentiert. Ich glaube, ich bin auch müde, die Senkungen zu kommentieren. Also okay, also wir sind jetzt auf 2,0 runter Einlagenzins. Das ist im Juni passiert durch die EZB. Jetzt genau könnte man ja erwarten, wir haben es oft genug erzählt, okay, dann gehen die Bauzinsen auch runter. Ja, alle, die hier zuhört, wisst, dass das nicht so ist, sondern die Bauzinsen für zum Beispiel eine 10-Jahres-Kondition, da drin steckt die Erwartung für die Zinsen über die nächsten 10 Jahre der Banken. Und das ist krass, mit welcher Beharrlichkeit. Ich habe gerade wieder das Interhyp-Zinschart offen und ich gucke auf Mitte, Ende Mai geht das auf 3,56 für eine 10-Jahres-Kondition. Und seitdem ist die Linie quasi waagrecht. Also es hat sich in den letzten Wochen einfach überhaupt nichts getan. Das pendelt zwischen 3,57 und 3,56, was quasi irgendwie der Referenzzinssatz dafür eine Finanzierung ist. Ja, also was man so hört von allen Seiten, also dieses Warten auf weitere fallende Zinsen, das macht nicht wirklich Sinn. Dafür scheint das Umfeld nicht da. Ne? Nochmal, es kann niemand wissen. Es können sehr, sehr schnell sehr viele Dinge passieren. Wir haben wieder gesehen, was geopolitisch alles möglich ist. Sowas hat massiven Einfluss darauf. Und plötzlich können die Zinsen irgendwann anders stehen. Aber im Moment ist, glaube ich, das Gefühl, also warten auf fallende Zinsen, um dann irgendwas zu machen, ist nicht richtig, sondern sich mit dem Zinsniveau anzufreunden. Und das tut auch der Markt. Das sehen wir gleich, wenn wir über Preise reden. Ist wahrscheinlich da die richtige Strategie. 10-Jahres-Zinsswap ist bei 2,6. Auch das wollten wir uns immer hier anschauen. Ne? So quasi auch eher stabil. Ne? Also so nicht wirklich nach oben, nach unten entwickelt in den letzten Tagen und Wochen. Genau. Und die Inflation, wolltest du noch bemerken, sinkt weiter.
Ja, im Mai jetzt auf 1,9% und tatsächlich auch ein bisschen niedriger, als das vorhergesagt wurde. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich eher mal ein bisschen Banane mit 0,1%. Aber es geht auf jeden Fall weiter in die richtige Richtung. Die Signale gehen eigentlich weiter in die Richtung, die uns, was das Zinsumfeld angeht, eigentlich eher ermutigen und positiv stimmen sollten. Was die EZB da jetzt genau draus macht, wir werden es sehen. Aber an sich eigentlich erstmal weiter Stabilisierungssignale, die sich ja eben genauso auch in der Marktstimmung in Summe widerspiegeln. Ja.
Genau. Ich würde auch sagen, jetzt reden wir kurz über Marktstimmung und Preise und so allgemein und dann kommen wir gleich noch zu ein paar Themen wie Mietpreisbremse, Restnutzungsdauer, Gutachten und so. Ne? Lass uns erstmal kurz den Markt machen. Also vom ZDA Deutschland zusammen mit dem Institut der Wirtschaft gibt es einen Index, ein Immobilienklima. Ich hatte das gesehen, Jürgen Schick hat das auf LinkedIn geteilt. Und dann habe ich da auch wieder genauer reingeguckt und er sagt so quasi, ah ja, Höchststand seit 2022 und ist quasi ein Immobilienklima, was ermittelt wird, wo eben Leute befragt werden und da, also das letzte Mal, dass das über Null war, das Klima, jetzt bevor quasi die Zinserhöhung, das war Q1 2022, da war ein Immobilienklima bei 30,7, also einfach ein positiver Wert, ne? 30,7 über Null, setzt sich zusammen aus der aktuellen Lage und der Erwartung. Ja? Und hier hat man schon gesehen, dass aber die Erwartung runterging, weil man eben schon höhere Zinsen im Anflug sehen konnte. Und dann droppt das ganz massiv und das Klima geht quasi unter Null und die Stimmung ist also unterm Gefrierpunkt, wenn man so will, ab Mitte 2022. Ja? Witzigerweise übrigens, man kann so einen ganz kleinen Dip sehen, als Corona kam, noch davor, ja, also 2020, wo kurz die Erwartung ins Negative gerutscht ist, weil alle irgendwie Schiss bekommen haben, um dann zu merken, ah nee, das hat nicht den Impact auf den Immobilienmarkt, ne, sondern es hat da eigentlich nicht wirklich Spuren hinterlassen, schon, aber nicht so wirklich. Wirklich Spuren hinterlassen hat dann die Zinswende 22, das Klima also unter dem Nullpunkt bis Q1 2024. Das erste Mal ein positives Klima war dann Q2 2024. Da war der Wert ermittelt aus der aktuellen Lage und Erwartung von dem Klima in Summe dann von 13,6. Und jetzt jüngst im Q2 2025, also das letzte Mal ermittelt, bei 25,2. Und das ist auch ein deutlicher Anstieg zum ersten Quartal 25. Da war es nämlich noch bei 16,3. Also über fast 10 Punkte ist das quasi angestiegen. Und das ist, glaube ich, schon interessant und nur ein bisschen wegweisend. Ich habe immer das im Ohr, dass die Leute sagen, ja, der Immobilienmarkt hat sich langsam an die Zinsen gewöhnt. Und gleichzeitig sind ja auch wirklich die Preise runtergekommen, sprechen wir auch gleich noch zu. Aber das ist absolut meine Wahrnehmung. Also alle Immobilienplayer, ob der private Kleinvermieter, Kleininvestor, auch der Eigenheimkäufer, vielleicht noch nicht ganz die ganz Großen, aber schon sehr viele sind quasi zurück am Tisch und machen mit beim Immobilienspiel des fröhlichen Kaufens und Verkaufens. Ja? Immer mehr Leute wieder am Tisch.
Ja, und an die Zinsen gewöhnt ist das eine, aber ich glaube, die andere Dimension ist auch, dass in der Breite weniger Angst herrscht, dass Zinsen jetzt nochmal wieder einen Riesensprung in die falsche Richtung machen, ne? Weil da ja gerade diese Zukunftspositivität, würde ich sagen, dran hängt. Also hätten wir jetzt alle die Erwartungshaltung, also die Zinsen sind jetzt, wie sie sind, aber es besteht ein 50% Risiko, dass die in einem halben Jahr doppelt so hoch sind, hätten wir mit Sicherheit andere Perspektiven auf die Zukunft. Ne? Ja. ja, ich glaube, das spiegelt sich da allgemein etwas wider. Es ist einfach so eine Stabilität eingetreten, die man jetzt so ein bisschen auch in die Zukunft fortsetzt. Und man freut sich, wenn es noch weiter runtergeht mit den Zinsen. Aber wenn es so bleibt, ist auch in Ordnung. Und auf der Basis kann man wieder planen, investieren. Und es finden auch Käufer und Verkäufer immer öfter wieder zusammen, ne?
Genau, wichtiger Hinweis wie immer, spielt das Long Game, wenn ihr ganz normal Buy and Hold eine Immobilie kauft, beschäftigt euch nicht allzu sehr mit dem Klima, also mit eurem gefühlten Klima, ja, wie es gerade an dem Immobilienmarkt geht. Wenn ihr euch langfristig absichert, dann geht es ja nicht darum, dass die Preise in den nächsten 5 Jahren hoch oder runter gehen, sondern das ist nicht euer Fokus. Trotzdem, wer da natürlich ein bisschen mehr am Markt quasi mitspielen will, ist einfach krass, ich muss an Roti denken, ne? Der ja mit den fallenden Zinsen, mit den steigenden Zinsen und den dann langsam fallenden Preisen gesagt hat, boah, jetzt ist Einkaufszeit. Also da sind hier fette, schwarze Balken unter Null im Klima, wenn ich auf dieses Chart gucke. Die reichen weit runter, da ging es also allen Leuten sehr schlecht und sehr schlechte Erwartungen. Da hat er gesagt, ich kaufe jetzt so ein wie noch nie. Und hat ohne Ende Mehrfamilienhäuser gekauft. Da haben wir viele Bohrer, das sind natürlich wirklich First Mover. Und wenn man das im Sinne von, ich finanziere das jetzt auch variabel und will damit wirklich Geld verdienen, dann muss man Eier für haben, ne, auf gut Deutsch. Das haben schon ein paar dann auch getan in der Phase. Die konnten, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr gute Deals auch schon machen. Und jetzt langsam ist es eigentlich jedem klar, wo die Richtung so ein bisschen hingeht, ne, weil der Wohnraum ist sehr, sehr knapp und die Zinsen sind im Markt angekommen und akzeptiert. Das heißt, genau, das berührt, also es gibt genug Immobilienangebote in den Portalen, 100%, also wirklich, ihr könnt aber Immobilien finden, ihr müsst sie verhandeln, aber immer mehr und mehr Interessenten werden jetzt auch wieder mit dabei sein.
Ja, ja, genau, also so sehr das Long-Term-Spiel und es nicht um Market-Timing geht, so sehr ist natürlich schon auch so, dass da eine Phase mit ganz besonders tollen Einkaufsmöglichkeiten wahrscheinlich jetzt nach und nach über die Monate hinweg zu Ende geht, ne? Oder zumindest es weniger einfach wird, weil einfach Verhandeln viel leichter funktioniert, wenn nicht 4 andere links und rechts da sitzen, die dasselbe kaufen wollen und mehr bezahlen würden.
Ne? Was ich immer so krass finde, und dieses, wir können ja schon messen, dadurch, dass wir einfach Immocation haben mit dem ganzen quasi verschiedenen Kanälen und Reichweiten und alles. Wir können nicht vielleicht genau messen, aber wir können auch so unser eigenes Klima spüren. Wie sehr wollen die Leute gerade Immobilien kaufen? Gerade die jetzt auch anfangen, sich damit beschäftigen. Wie sehr haben die jetzt Bock und einfach das Gefühl, boah, da muss ich rein? Und das war kurz bevor die Zinsen gestiegen sind, war das am Peak. Was total krass ist, ne? Weil du ja schon sagst, okay, da war es aber wirklich schon echt, echt teuer. Und jetzt, wo es günstig ist, müssen sich quasi die Leute wieder so ein bisschen zurückarbeiten. Also die Stimmung in der Breite muss sich zurückarbeiten. Ich habe Bock auf Immobilien, weil ich zuvor jetzt eigentlich zu viel Angst hatte. Und es ist halt überall so bei Vermögensaufbau. Und also wer dann halt natürlich so ein bisschen die Eier hat, der hat wahrscheinlich eine bessere Phase erwischt.
Baugenehmigungen haben auch die Talsohle erreicht oder durchschritten, ne? Wenn man sich die Nachrichten anschaut. Wir haben ja viele, viele Folgen hier nacheinander immer wieder kommentiert, wie das immer weiter runter, weil gerade natürlich auch der Neubau eine recht langfristige Perspektive braucht, um planen zu können. Und da scheint es zumindest mal, was die Genehmigungen angeht, jetzt durch das Tal durchzugehen, was dann bedeutet, dass dann irgendwann das auch in den Baufertigstellungen, die ja den Genehmigungen mit Zeitverzug folgen, dann ankommt. Ist jetzt gar nicht so wichtig als Einzelnews, aber unterstreicht einmal diesen Punkt. Also da ist irgendwie so eine Trendwende, je nachdem, wo man sich in dem Markt befindet, schon hinter uns oder läuft gerade. Aber Stabilität, Stabilisierung geschieht da gerade an allen Ecken und Fronten. Ne?
Wir müssen das ganz langfristig auf dem Schirm haben. Wir hatten es gerade im Vorgespräch. Du hast irgendwie gesagt, schon witzig, wie das alles an den Zinsen hängt. Ist ja auch so, ne? Also dieses Ganze, über das wir hier alles sprechen, wir sprechen komplett anders darüber, wenn sich die Zinsen jetzt verdoppeln würden. Sag mal, ja, sowas passiert da nicht, ist aber passiert, ja, 2022. Also kann schon passieren. Keine Ahnung, können sich auch halbieren wahrscheinlich, ne, wenn irgendwelche Dinge passieren. Aber dann ändert das Spiel natürlich komplett. Die Zinsen haben einen erheblichen Einfluss auf Immobilienpreise, Marktentwicklung und alles. Ihr könnt euch dem ganzen Spiel so ein bisschen entziehen mit Long Game und Zinsfestschreibung und dann redet ihr davon, wie entwickeln sich eigentlich die Mieten. Und das hängt sehr, sehr langfristig natürlich daran, wie viel Angebot und Nachfrage es gibt. Und das muss man auf dem Schirm haben. Und ich möchte noch ein bisschen zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast. Was glaubst du, war das Rekordjahr an Neubauten in Deutschland zwischen 1990 und jetzt?
Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt komplett zum Affen mache, wenn ich das nicht sauber schätzen kann. Aber ist gar nicht leicht. Ja,
ist überhaupt nicht leicht.
Das ist nicht leicht herzuleiten. Nee, das.
Also ich sag's dir, 1995.
Ah, scheiße, jetzt anders. Ich hätte jetzt echt Mitte der 90er gesagt.
Ja, ist ja, da wurde ja überbaut.
Hm? Ja, ja, das kam ja so ein bisschen auch da, also gerade die deutsche Einheit und sowas liegt hinter genau. Oben und so, man weiß noch nicht genau, wer wie wo eigentlich dann Nachfrage nach Wohnraum und so hat und das macht schon Sinn, ja, ja.
Also ja. Höchstpunkt 602.000 Neubauten im Jahr 95. Ja. Zur Finanzmarktkrise, also 2009 ist das hier angezeichnet, 159.000 nur, das ist der Tiefpunkt. Dann arbeitet sich das zurück auf so 300.000 Wohnungen im Jahr 2020 und dann geht der Neubau wieder zurück im Jahr 2024 auf 250.000. Und jetzt hast du eben gerade gesagt, 2025 sieht man jetzt, wird es wohl ein bisschen mehr Neubau geben wieder, also ein bisschen nach oben.
Ja, die Genehmigungen gehen hoch, das folgt dann ja eher.
Genau, das dauert dann länger, aber das folgt dann. Und da ist auch alles sehr träge. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt hier, das ist alles sehr, sehr träge. Aber man muss sich das langfristig eben wirklich dann anschauen, weil einen großen Effekt, der über Jahrzehnte entsteht, ist eben der Einfluss von Neubau auf Angebot und Nachfrage, weil es einfach mehr Angebot gibt, auf die gleiche Nachfrage treffend, kann das Immobilienpreise runterbringen, was eben in den 90ern dann ja quasi der Fall war. In den 90ern hat man dann irgendwann überbaut und dann hat man gemerkt, okay, man braucht den ganzen Wohnraum nicht. Und da muss jeder Immobilieninvestor eben drauf schauen, dass er in Lagen unterwegs ist und Immobilien besitzt, eben an Standorten, wo er langfristig und nachhaltig sicher eine hohe Nachfrage hat. Machst du dir Sorgen? Also denkst du jetzt, okay, ich meine, wir haben jetzt einen großen Bestand in Brandenburg. Übrigens habe ich auch irgendwo gelesen, war auch in den Top 10 diese Standorte mit der Entwicklung in den letzten Jahren. Also super, ne, ist für uns auch wirklich, können wir bestätigen, ist brutal gut gelaufen. Also auch in Mietentwicklung, wir haben da nicht viel verkauft, sondern wir reden wirklich über Bestand. Aber machst du dir Sorgen? Also glaubst du Immobilien in Brandenburg, wir haben Immobilien in NRW, wir haben welche in Bayern, wir haben sie in B-Lagen, Speckgürteln hauptsächlich, beziehungsweise B-Städten, C-Städten. Kannst du dir vorstellen, dass in 20 Jahren so viel mehr Neubau da ist, dass wir dann irgendwann nicht mehr vermieten können?
Ja, also vorstellen kann ich mir das, dass sowas passiert. Klar, ich glaube, es wäre falsch, einfach so zu tun, als ob das nicht existiert als Risiko. Aber ich halte die Wahrscheinlichkeit in den meisten dieser Märkte nicht für besonders hoch. Weil das teilweise ja dann auch, also gar nicht leicht ist im großen Stile jetzt da irgendwo noch neue Wohnungen zu bauen. Also natürlich geht das in Joachimsthal, aber das ist jetzt in Berlin selber mit Ausnahme von ein paar großen Baufeldern, die man nicht erschließen möchte, jetzt auch nicht so super easy. Also ich mache mir da in manchen Regionen nicht so viele Sorgen wie in anderen. Ich mache mir in der Summe eigentlich wenig Sorgen und in denen, die so ein bisschen weiter draußen sind, kann das natürlich passieren. Auf der anderen Seite passt ehrlicherweise das Mietniveau Stand heute in diesen Außenbereichen überhaupt nicht zu dem, was Neubau kostet. Also Neubau entsteht ja nur da, wo der auch wirtschaftlich dann irgendwie interessant ist. Es würde jetzt ja niemand auf die Idee kommen, in Joachimsthal einen Neubau hinzustellen bei dem Mietniveau, das wir haben und der Regulierungskeule, die quasi permanent gedroht wird von der Politik, weil du eigentlich überhaupt kein Produkt herstellst, das sich lohnen kann. Und wenn es sich für niemanden lohnt, dann wird da auch nicht neu gebaut und dann entsteht da auch keine Überkapazität. Ne? Es gibt quasi gute Gründe, eigentlich keine große Sorge zu haben. Ich glaube nur, wie bei den Zinsen, es ist gut, einfach aufmerksam zu sein und nah dran zu sein. Und ich würde das halt schon immer beobachten wollen. Und wenn wir in 15 Jahren merken, da entsteht was, weil wir so nah dran sind am Markt und uns halt wirklich damit beschäftigen, würden wir das ja, glaube ich, lange Zeit, bevor das wirklich ein Problem wird, würden wir das erkennen und könnten auf der Basis einfach noch Entscheidungen treffen. Ne? Also ja, das ist so meine Sicht
darauf. Das glaube ich auch, dass das wirklich einfach sehr, sehr langfristig ist. Ne? Also wirklich ein sehr, sehr langfristiger Zyklus, wenn sowas passiert. Und im Moment ist einfach wahnsinnig schnell steigende Mieten. Und jeder Bestandshalter profitiert davon, wird das in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren massiv tun. Und dann steht er natürlich mit seinen Immobilien an einem ganz anderen Punkt.
Genau. Und einfach, also gerade in so B bis C-Lagen ist das halt sehr schwierig, Neubau so hinzustellen, dass das mit dem Mietniveau irgendwie funktionieren kann. Und dann wird halt auch nicht viel Neubau.
Ja. Okay, Preistrend noch. Also ich zitiere gerade das zweite Mal quasi aus einem Handelsblatt-Artikel, der sehr, sehr lang ist und viele Charts hat und echt cool irgendwie zum Lesen ist. Ich sage mal, wie der heißt, hohe Preise, keine günstigen Zinsen, wo ein Kauf noch lohnt. Ich dachte, das wäre so ein, ja, meistens irgendwie recht lamer Artikel, aber der hat dann doch viele Charts und recht viel Substanz drin. Also der lohnt sich zu lesen. Ich glaube, man braucht Handelsblatt Plus, aber ich... Das Wichtigste sagen wir euch hier. Also da gibt's einen Chart mit quasi dem Preis für Bestand Ein- und Zweifamilienhäuser, ja, und Bestandswohnungen. Und das ist am Höchststand. Der Preishöchststand ist zweites Quartal 22 mit 3.835 im Schnitt auf dem Quadratmeter. Und dann gibt's einen Tiefstand von 3.390. Und jetzt sind wir bei 3.400 beim Bestand. Beim Neubau war der Dip kleiner. Da war das mal auf 4.300, jetzt ist es bei 4.162. Aber auch eben mit so einem Dip, der runtergeht. Und jetzt siehst du, dass die Kurve sich quasi schon wieder leicht nach oben neigt. Und das ist das, was wir jetzt auch seit, ja, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so berichten, was wir auf in Murnau auch ausführlich besprochen haben, mit verschiedensten Zahlen. Und es ist ja immer wirklich schwer zu sagen, wo stehen die Preise genau im Immobilienmarkt. Aber es sieht so aus, als haben die Preise wirklich gedreht.
Kriegen jetzt ja auch so, ich meine anekdotisch, aber aus Aufteilerprojekten, die wir selber haben, auch dann teilweise die Rückmeldung, verkaufen wir jetzt gerade zu höheren Preisen, als wir das eigentlich kalkuliert und gehofft hatten und so, ne? Ja, auch das zieht sich.
Was schon, was jetzt, also wenn das so ist, wollen wir für uns sagen, weil wir ja dann relativ heftig ins Aufteiler-Game eingestiegen sind, haben wir vielfach hier berichtet. Ist dann gut gelaufen. Also das Gefühl, da ist gerade eine Marktopportunität da, die wir ergriffen haben. Ja, also ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Ne? Jetzt mal alles mal hier abverkaufen und warten. Wir berichten ja, gleich.
Wir sind.
Aber fühlt sich gut an.
Mittagszeit liegt hinter uns.
Ja, genau.
Die Sonne brennt nicht mehr ganz so hart, langsam ja. Aber sicher. So, genau. Ich bin positiv, was den Abend angeht.
Sagen wir genau. Und nochmal gebetsmühlenartig, wenn ihr hier zuhört, ihr kauft eure erste, vielleicht die fünfte Wohnung, ihr macht Buy and Hold. Was ihr wollt, ist eure Rentenlücke schließen. Was ihr wollt, ist 10 Jahre früher die Freiheit im Leben haben, weil hinten raus passives Einkommen entsteht. Ihr müsst keine Marktopportunität ergreifen und zu irgendeinem Tiefpunkt kaufen. Das ist nicht das Spiel, das ihr spielt, sondern ihr kauft eine Immobilie, die sich von selbst abzahlt. Ihr nutzt den Hebeleffekt und ihr verlasst euch darauf, dass die Inflation dafür sorgt, dass eure Immobilie langfristig im Wert steigt und vor allem sich die Mieten langfristig nach oben entwickeln. Ja, ganz wichtig, glaube ich. Okay, Verlängerung Mietpreisbremse. Wolltest du noch kommentieren?
Ja, wurde ja als Vorhaben quasi von der Länderkammer, also vom Bundesrat eingebracht, wurde jetzt vom Bundesrat verabschiedet. Die Mietpreisbremse wird es bis 2029 geben. Also ne, zur Erinnerung, ich glaube 2015 eingeführt als vorübergehendes Instrument. Vorübergehend ist dann jetzt 14 Jahre lang. Wir müssen uns jetzt nicht wieder einmal durch die ganzen Gründe durcharbeiten, die dagegen sprechen, warum dieses Instrument ungeeignet ist, irgendetwas gegen den Wohnraummangel und den Mietpreisanstieg zu tun. Aber sie wurde verlängert und das gehört jetzt zumindest mal einmal erwähnt.
Ja, ja. Also ich glaube, was man sich immer nur merken kann, ist, wenn solche Instrumente diskutiert werden, und sie dann kommentiert werden mit, ah ja, wir haben jetzt ein neues Instrument, eine neue Idee, aber nur vorübergehend, weil jetzt brauchen wir es gerade ganz dringend. Hat der Jürgen uns ja auch schon ein paar Mal erzählt, der ja viele Jahre Erfahrung hat da mit Politik und das sehr genau beobachtet hat immer. Wenn so ein Ding mal da ist, überleg mal, wie du pitchen musst als Politiker, um das wieder vom Tisch zu kriegen. Also jetzt sagst du quasi, okay, die Mietpreisbremse ist nicht richtig wirksam und ja und dann musst du dich aber eigentlich hinstellen und sagen, ja, das Problem mit den steigenden Mieten ist jetzt gar nicht mehr so schlimm für die Gesellschaft, wir können jetzt die Mietpreisbremse mal wieder einstellen. Das ist unfassbar schwierig, ne? Also da, ich weiß nicht, was passieren müsste, dass plötzlich die mediale Berichterstattung ist, cool, Mieten in München wieder günstig, ja, es macht wieder Spaß, in München in Mietswohnungen einzuziehen. Also ich glaube, auf den Tag können wir lang warten. Und deshalb, wenn da Instrumente diskutiert werden, die muss man sich als Investor genau anschauen, weil sie wahrscheinlich sehr lange uns begleiten werden. Restnutzungsdauergutachten.
Ja, es gibt ja immer wieder Rechtsprechung zu dem Thema. Immer wieder wird uns die Frage gestellt, kann ich denn diese Restnutzungsdauergutachten zur Erhöhung der Abschreibung, also um quasi steuerlich die Immobilie schneller abzuschreiben und dadurch mehr Cashflow nach Steuern im Hier und Jetzt zu haben, kann ich die denn noch nutzen? Es gibt ja immer wieder Finanzämter, die meinen, sie können diese Gutachten ablehnen. Fakt ist, jetzt gerade gab es vom Finanzgericht Münster wieder ein sehr, sehr klares Urteil zugunsten der Immobilieninvestoren, in dem gleich mehrere Einwände der Finanzämter abgeräumt wurden. Also erstmal grundsätzlich ist diese Verkürzung der AFA weiterhin möglich. Es ist auch jede sachverständige Methode zulässig. Das Finanzamt darf nicht eine bestimmte Methode verlangen. Es ist auch kein ausführliches Bausubstanzgutachten notwendig. Die technische Abnutzung des Gebäudes ist nicht zwingend entscheidend. Es gibt auch andere Begründungen, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche Entwertung und so weiter. Der Sachverständige muss auch nicht persönlich vor Ort gewesen sein. Er muss auch nicht besonders zertifiziert oder bestellt oder sonst irgendwas sein. Also im Prinzip wurde vom Finanzgericht restlos alles abgeräumt, was das Finanzamt da vorgetragen hat. Und die Revision wurde nicht mal mehr zugelassen. Ach, ist auch gut jetzt. Also das war jetzt das letztinstanzliche Urteil zu diesem Thema in diesem Fall. Ich würde das zusammenfassen als Rückenwind und Bestätigung für die Art und Weise, wie das im Moment läuft, wenn man mit einem professionellen Unternehmen, zum Beispiel mit Nutzungsdauer.com zusammenarbeitet, bei solchen Gutachten, dann hat man etwas in der Hand, das tatsächlich am Ende auch rechtlich durchgehen muss. Und wenn das Finanzamt da querkommt, dann kriegt man von den Unternehmen Unterstützung und dann muss man im Zweifelsfall sich einen Anwalt zur Seite nehmen. Aber eigentlich ist die Rechtsprechung eindeutig für diese Gutachten.
Ich weiß auch noch, das ist jetzt wahrscheinlich 3 Jahre her oder so, wo das Thema irgendwie dann in viel mehr bei uns präsent wurde, natürlich getrieben durch Martin Richter, der das an vielen Stellen erzählt hat. Und jetzt, also wenn ich mit Investoren spreche, also jetzt noch nicht der ganze private Kleinvermieter, der die erste oder die zweite Wohnung hat, aber so, sagen wir mal, in Kreisen von unseren Masterminds und dem Coaching-Team und so, egal mit wem du sprichst, der sagt, ja klar, habe ich für all meine Immobilien Restnutzungsdauergutachten. Also es gehört ein bisschen zum guten Ton schon des Immobilieninvestors mittlerweile. Ja, und du wolltest noch erzählen, dass Finanzierung irgendwie schwerer, aber doch nicht schwerer sind.
Ja, ich wollte mal diese Wahrnehmung nur teilen. Also, dass ich so ein sehr, sehr unterschiedliche Signale bekomme aus vielen Gesprächen. Es gibt eigentlich regulatorisch, wir haben davor, bei dem Monatsspezial haben wir, glaube ich, ein bisschen drüber geredet, ne? Gibt's Dinge regulatorisch, die quasi Eigenkapitalanforderungen eher erhöhen. Gleichzeitig gibt es regulatorisch auch Änderungen, die Eigenkapitalanforderungen eher verringern. Wir waren da mal so an einem Punkt, auch nach Gesprächen mit dem Stefan Hilbrand von der Interhyp, dass das schon dazu führen könnte, dass jetzt in Summe eigentlich Finanzierungen mit wenig Eigenkapital einfacher werden. Ist auch nicht gesagt, dass das jetzt nicht nach und nach tatsächlich so ist. Es scheint aber schon so zu sein, dass bei vielen Banken im Moment die Anforderung an Eigenkapital eher etwas strenger wird, etwas höher ist. Was ich da für mich immer draus nehme, ist, offensichtlich ist es nicht bei jeder Bank gleich, sonst gäbe es nicht diese unterschiedlichen Geschichten, die uns gespiegelt werden. Deshalb macht es Sinn, nicht nur mit einer Bank zusammenzuarbeiten, sondern mit mehreren Banken. Genau dafür kann es eben Sinn machen, mit einem Finanzierungsvermittler wie der Interhyp zusammenzuarbeiten, um einfach die eine Bank oder die 2-3 Banken zu finden, die gerade gerne auch noch mit weniger Eigenkapital für genau so ein Objekt und diese Bonität und so weiter finanzieren. Na, also ja, da ist eine Mehrbankenstrategie oder die Zusammenarbeit mit einem professionellen Vermittler wahrscheinlich wirklich ein wertvolles Instrument im Werkzeugkoffer, statt zur Hausbank zu gehen und die sagt einem, ja, ich hätte jetzt gern, weiß ich was, 20% Eigenkapital und dann zu sagen, boah, ist aber schwierig gerade. Ne? Das wollte ich nur einmal teilen, wie unterschiedlich das ist, was passiert. Und je nachdem, auf welcher Seite ihr gerade steht, ist, glaube ich, gut zu wissen, die andere Seite gibt es auch, was das Verhalten der Banken angeht.
Ja. Genau, dann, ich glaube, letzter Punkt zum Markt. Es gab vom Institut der Deutschen Wirtschaft auch noch eine Studie, Marktanalyse, private Vermieter in Deutschland. Und ich möchte da zuerst mal einen Punkt einfach rausstreichen, den wir auch schon kommentiert haben in der Vergangenheit oft. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen oder auf dem Schirm haben. Die allermeisten Wohnungen in Deutschland werden von privaten Kleinvermietern vermietet. Das ist also sowieso, wir sind ja eine Mieternation. Es gibt sehr viel Mietswohnungen in Deutschland und es gibt sehr viel private Kleinvermieter. Die haben einen Marktanteil von 64,4%. Und das finde ich immer schade, und das ist auch hier so ein bisschen, das steht hier drin, ich kann mal kurz vorlesen aus der Zusammenfassung oben, was zum Beispiel steht: Die politischen Ableitungen aus den Ergebnissen sind vielschichtig. Angesichts der zentralen Rolle von Kleinvermietern im Mietwohnungsmarkt sollten wohnungspolitische Maßnahmen ihre unterschiedlichen Ausgangslagen stärker berücksichtigen, Förderpolitik, Energie und so weiter. Es wird ja immer diskutiert und auch in den Talkshows und so, diese großen Wohnbaukonzerne, die quasi dann ja auch das Böse sind und gegen die geht man vor und so. Und dann macht man irgendwelche Sachen wie Regulierung und verlängert Mietpreisbremse und macht andere Dinge. Und wen man hauptsächlich trifft, ist ein privater Kleinvermieter. Der muss nicht zwangsläufig sozusagen der Bessere oder Schlechtere sein. Ich glaube, er ist der Bessere, weil was er macht, ist, er denkt sehr viel langfristiger. Er denkt hoffentlich in Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Aber da muss man halt einfach aufpassen. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein privater Kleinvermieter mit einem Grad an Professionalität hat, dass der jetzt alle Förderprogramme sofort durchsteigen und umsetzen kann und dann über zig Mehrfamilienhäuser hinweg oder Wohnungsanlagen irgendwelche energetischen Maßnahmen umsetzt, sondern das muss für den halt umsetzbar bleiben. Und das ist auch hier die größte Sorge. Die zentrale Herausforderung für private Kleinvermieter steht hier, ist Regulierung und energetische Anforderungen. Ja? Also Politik muss einfach aufpassen, wen sie da trifft. Und es ist doch richtig und toll. Übrigens, der Anteil an Unternehmern unter privaten Kleinvermietern ist überproportional hoch im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Es ist doch toll, dass Privatmenschen in Deutschland, ich meine, dafür stehen wir am Ende auch, sagen, ich setze mich an Driver's Seat, ich denke unternehmerisch und das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau löse ich selbst, indem ich mir Wohnraum anschaffe, ihn vermiete und ihn über Jahrzehnte lang gut und nachhaltig bewirtschafte. Ja, dabei muss ordentlich Rendite auch entstehen. Und das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung so. Wir waren ja jüngst bei Böhmermann. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ne? Also nicht wir waren dort in Person, sondern der Böhmermann hat Satire gemacht. Ich glaube, ja, rund um das Thema Mietregulierung und Vermieter und so. Und dann wurde ein Ausschnitt aus einem Immocation-YouTube-Video verwendet, wo ich quasi über, du musst halt auch den Wert deiner Immobilie erhalten durch Mietsteigerung, ne? Dann sagt Böhmermann irgendwie so, ja, sag mal, also du musst eigentlich jeden Morgen aufwachen und überlegen, habe ich heute schon die Miete erhöht, ja, so, und zieht das so in Kakao, ist klar, warum er das macht und wie er das meint, ne, aber also nochmal, sogar eine SPD-Politikerin hat schon im Podcast gesagt, Immobilien für private Kleinvermieter, die müssen am Ende Rendite machen. Ich meine, das ist riskant. Ich leihe mir Geld von der Bank, ich muss dann eine Immobilie kaufen, ich muss sie über Jahre bewirtschaften. Das ist ein Risiko, was ich eingehe als privater Kleinstinvestor. Und dafür erwarte ich natürlich auch eine ganz andere Rendite, wie wenn ich das Geld einfach aufs Sparbuch lege. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich dafür in dieses Risiko gehe und diese Wohnungen langfristig und nachhaltig bewirtschafte. Weil der Staat kann es nicht, hat er vielfach bewiesen, dass es nicht kann. Der tut's nicht. Und deshalb ist dieser private Kleinvermieter eben sehr, sehr wichtig und leider viel zu selten im Fokus bei dem, was die Politik da tut.
Hi, ich bin Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Ich wollte dir nur kurz sagen, also du weißt, als Unternehmer Sichtbarkeit ist alles, aber nicht irgendeine Sichtbarkeit, weil das ist heutzutage super schwer, die irgendwie in dem World Wide Web noch zu bekommen, sondern ihr braucht die direkte Verbindung mit eurer Zielgruppe. Und das ist, wenn du das richtige Produkt hast im Thema Immobilieninvestments, Vermögensaufbau mit Immobilien, dann sind aktive Immobilieninvestoren sicherlich deine Zielgruppe. Und genau die suchen tagtäglich nach Lösungen, die einfach ihr Investorenleben einfach vereinfachen. Denn egal wie viel Geld jemand hat, die Zeit ist das, was wir alle gemeinsam haben und einen selben Nenner haben. Da kann sich niemand etwas dran stricken und mehr davon bekommen. Und das zu optimieren, gilt es zu tun. Und hier kommt das Immocation Festival ins Spiel. Am 25. und 26. Oktober versammeln wir wieder in der Leipziger Messe dieses Mal und diesmal auch zwei Tage wirklich 4000 plus private Immobilieninvestoren und solche, die es werden wollen. Und das ist eure einzigartige Chance, sich genau diesen Menschen zu präsentieren, ja, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und stellt euch also vor, ihr könnt zwei Tage lange und tolle Gespräche führen. Natürlich auch beim ein oder anderen Kaltgetränk am Abend zwischen den beiden Tagen. Und ihr könnt hier einfach wirklich hochqualifizierte Leads, Top-Leute, die unter anderem ja auch von Immocation in der Masterclass oder der Steuerclass ausgebildet worden sind, da ist ein großer Teil auch von diesen dort. Von aber Altersversorgern oder Hobbyinvestoren bis hin zu den Profis sind alle da. Und ihr könnt hier mit einer Größe, die zu euch passt, einer Standgröße, Größe, die zu euch passt, euch dieser Immocation Community präsentieren und ins Gespräch kommen. Egal, ob du Finanzierungsdienstleister bist, ob ihr eine innovative Software anbietet oder ob ihr irgendwie rechtliche Expertise habt, ist alles möglich. Oder halt eben natürlich auch im Bauunternehmen seid oder auch ja, Tiny Houses Modulhäuser anbietet. Das, die haben wir alle schon da. Und diese letzten Plätze, die möchten wir jetzt an euch vergeben. Also die sind bald weg. Und damit jetzt die Hütte voll wird, wollen wir einmal diesen letzten Aufruf noch machen. Deshalb kommt mit uns ins Gespräch, werdet Teil und präsentiert euch bei dem größten Immobilienworkshop der Welt mit vielen Deep Dives, mehreren Bühnen und seid dabei. Also alle Informationen zur Aussteller-Teilnahme und den Konditionen findet ihr unter immocation.de/Aussteller und dann kommt gerne mit uns ins Gespräch. Und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis dahin.
Oder?
Ja, ja, ja. Ist genau der Punkt. Ja.
Und dafür, ich finde auch Rendite in Ordnung. Es ist doch okay, damit Geld zu verdienen.
Ja, natürlich ist das in Ordnung.
Also,
weil ja immer die zwei, wie bei Unternehmern, weil immer die zweite Seite ignoriert wird, welchen Job diese Leute machen, welchen Job private Vermieter machen, genau wie auch Unternehmer einfach einen wichtigen Job machen. Du kannst ja nur Wohlstand verteilen, der erwirtschaftet wurde und Leute wollen auch nur in Wohnraum leben, der einen vernünftigen Zustand hat. Und die allerwenigsten haben Lust, sich darum zu kümmern, dass Wohnraum in einem vernünftigen Zustand ist. Und diejenigen, die das freiwillig tun, die müssen damit auch irgendwie eine anständige wirtschaftliche Entlohnung bekommen. Also sonst macht man es nicht. Warum denn? Also einfach nur als gut Mensch stelle ich mich ja nicht hin und kümmere mich darum, dass Mehrfamilienhäuser saniert werden. Das ist aber viel Arbeit. Und wenn, dann mache ich das, weil ich da auch eine Chance drin sehe. Und je weiter die halt weggekürzt wird, desto weniger Menschen sind dazu bereit. Und diese 64% des Wohnungsbestandes, also 16 Millionen Wohnungen in Deutschland, ich frage mich, wer sich um die kümmern soll, die energetisch zu modernisieren, die instand zu halten, zu verwalten und so weiter, wenn die privaten Vermieter das nicht tun würden. Also ja, total einig.
Ja. Ja, und dann noch, ich meine, da gab's schon Charts, wo wir angefangen haben mit Immocation oder Studien, verdienen jetzt diese privaten Kleinvermieter eigentlich Geld. Und das tun sie, aber ich habe noch in Erinnerung vor vielen Jahren, ich habe es nicht mehr gefunden, aber da war irgendwie, also ja, viele von denen legen auch echt drauf. Jetzt gibt's hier quasi Balken, Nettoeinkünfte, Bruttomieteinnahmen abzüglich etwaiger Kosten für Betrieb und Instandhaltung. Ne? Das sind also die Nettoeinkünfte hier abgetragen und dann gibt es knappe 10% der privaten Kleinvermieter sind negativ damit. Ja? Bis 2.500 Euro im Jahr verdienen knappe 20%. Den höchsten Balken gibt's, das ist fast schon der höchste, aber so, also irgendwie der allergrößte Teil verdient quasi zwischen 0 und 7.500 Euro im Jahr. Und dann gibt's welche, die 7.500 und mehr. Es gibt ungefähr 10%, die dann ab 20.000 Euro. Jetzt ist das leider ein absoluter Wert. Ich hätte das natürlich viel lieber in Renditen, die im Schnitt machen, weil je mehr Wohnungen du natürlich hast, desto mehr verdienst du auch. Aber was da auch drin steckt, ist, glaube ich, wirklich diese vielen privaten Kleinvermieter, die hören nicht Immocation. Ne? Das haben wir schon vor vielen Jahren festgestellt. Die meisten haben irgendwie so mehr oder weniger schlittern die zufällig in das Immobilienthema, erben vielleicht noch eine Wohnung oder kaufen mal eine, aber beschäftigen sich nicht professionell damit. Professionell heißt nicht, du musst da unfassbar viel Zeit reinstecken, aber du musst ein paar Basics sicherstellen und es nicht einfach, ich kenne Privatmenschen, wo du einfach sagst, die sagen dann plötzlich, ja, ich habe auch noch eine Wohnung, die ich irgendwie für, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht reingucke, ich weiß gar nicht, ob die Miete kommt. So, und das ist einfach, das ist klar, dass du dann in dem Bereich negativ landest oder einfach kein Geld damit verdienst. Und wenn du Geld damit verdienen willst, dann kannst du ein paar einfache Schritte tun, die dich professionalisieren. Du wirst damit kein Wohnkonzern, aber du kannst ein paar Dinge beachten und wirklich tun und dann kannst du eben damit Geld verdienen.
Ja, ich meine, zumal ja diese Zahlen auch eigentlich zwischen den Zeilen erzählen. Also wer 5.000 Euro im Jahr für eine Immobilie in Summe an Überschüssen nach realen Kosten hat, der ist ja nicht in der Lage, von diesem Geld eine solche Immobilie dauerhaft in Stand zu halten, energetisch zu modernisieren und so weiter und so fort. Ne? Also der verkauft diese Immobilie irgendwann als Problemimmobilie, als Immobilie mit Sanierungsstau, wahrscheinlich mit Verlust an irgendwen anders. Ne? Also ich glaube, dass die Zahl derjenigen, die unter dem Strich mit dieser Immobilie dann über die Zeit gesehen nicht wirklich Geld verdient haben, eben noch deutlich höher ist als das, was die Zahlen jetzt eigentlich suggerieren wollen. Es macht aber einen riesen Unterschied, ob du es ob du es gut machst und zu denen gehörst, bei denen Immobilien Vermögensaufbau beschleunigen. Die allermeisten Menschen, die sehr wohlhabend werden, tun das mit Immobilien. Oder ob du zu denen gehörst, die sich irgendwann darüber ärgern, dass diese scheiß Immobilie immer nur Arbeit verursacht oder dann das quasi in so einem schlechten Zustand und unvorbereitet vererben, dass dann die Erben es verschleudern, weil sie keinen Bock haben, sich mit dem Ding zu beschäftigen, das nur Geld verliert und so weiter. Es trennt sich halt hart Spreu vom Weizen. Ne? Also ja, und Wissen ist der große Unterschied. Das macht den Unterschied.
Ja. Genau, okay. Das war's zum Immobilienmarkt, unser Portfolio. Wir haben, oder kennen schon länger, aber zwei Jungs nochmal kennengelernt, wieder auf unserer Mastermind. Ich glaube, die Namen sagen wir nicht. Wir wissen nicht, ob, ne, sagen wir noch nicht. Können wir dann auch mal, aber wir haben auf jeden Fall noch quasi, ja, mit, vielleicht auch mal interessant zu erzählen. Wir haben ja Partnerschaften. Wir haben einen Buy-and-Hold-Bestand, wie ihr wisst, mit Bodo und Martin relativ groß. Wir haben eine Partnerschaft mit Roti. Wir haben noch eine Partnerschaft mit Christoph gerade angefangen. Ich werde mit ihm jetzt auch die Tage im Podcast aufnehmen. Super spannend, was wir da machen, Aufteilergeschäft. Wir haben eine Neubaupartnerschaft, reden wir jetzt gleich drüber. Auf jeden Fall haben wir, eigentlich haben wir gesagt, so wenig Partner wie möglich, ne? Und da richtig Fokus drauf, keep it simple. An den beiden sind wir nicht vorbeigekommen, weil sie unfassbar inspirierende Immobilienunternehmer sind und wir uns gerade am richtigen Punkt, glaube ich, getroffen haben. In der Instagram-Welt müssten wir jetzt eigentlich zu viert uns ein Bentley mieten, das Dach runtermachen und mit Sonnenbrillen einmal entlangfahren und aus dem Fenster rufen, wir haben einen Straßenzug gekauft, oder? So, das wäre, glaube ich, der Style, den man heutzutage hat. Aber für uns voll krass, wir kaufen einfach ein Riesenobjekt. Genau, aber erzähl mal, warum machen wir das?
Wir haben vor langer Zeit ja entschieden, wir machen alles, was wir bei Immobilien machen, in Partnerschaften.
Und erzählen euch immer davon.
Ja, genau. Und wir erzählen immer alles. Wir sind ja manchmal ein Vorwurf draus. Ah, in Wirklichkeit habt ihr ja gar nicht so viele Immobilien. Die gehören euch ja immer nur zu dritt. Hey, wir machen das nicht aus Not heraus. Wir machen das aus riesengroßer Überzeugung, weil wir wirklich glauben, dass Dinge viel geiler funktionieren, wenn sich Stärken ergänzen, als wenn jeder versucht, alles zu machen. Ich glaube, dass das, was in Summe da entsteht und wie es uns und den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten geht, zeigt, dass das richtig ist und stimmt. Wir machen also sehr gerne und sehr viel in Partnerschaften und teilen uns dann einen deutlich größeren Kuchen, statt dass jeder einen kleinen backt. Und haben eine Sache gelernt, dass das Businessmodell und was du für Deals machst, ist natürlich wichtig, aber das alles Entscheidende ist einfach, mit wem arbeitest du zusammen? Also sind das Menschen, mit denen du 100% kompatibel bist? Sind das, also logischerweise müssen das alle so Vollgas-A-Player sein, ne? Also die, wo du einfach sagst, du traust denen eigentlich alles zu. Dann müssen sie menschlich total kompatibel sein. Es muss sich einfach toll anfühlen. Es muss Spaß machen, zusammenzuarbeiten. Und dann müssen sich die Lebensphasen jeweils an einem Punkt befinden, an dem man wirklich synchrone Ziele schaffen kann. Also das, wenn man jetzt sagt, das eine Teilteam macht Arbeit, also kauft die Immobilien, entwickelt die Immobilien, steckt die Zeit rein. Und das andere Teilteam, das ja typischerweise wir sind, steckt Eigenkapital und Bonität und vielleicht noch Netzwerk und solche Sachen rein. Macht das wirklich Sinn für beide Seiten? Ist das auf die Projektdauer, auf ein paar Jahre gesehen, so lange wie das Thema gehen soll, nachvollziehbar, warum das für beide Seiten cool ist, diese Rolle jeweils zu haben? So, und so im Prinzip ist das ein bisschen wie so eine Checkliste, die wir gedanklich auch immer durchgehen mittlerweile. Und bei den beiden hatten wir jetzt einfach das Gefühl, hey, das ist Faust aufs Auge, ne? Also die menschlich passen unheimlich gut zu uns, sind absolute Vollgas-Typen, die wirklich bewiesen haben, dass sie können, was sie da machen, wenn man sich die Größenordnung anschaut, also die ein paar tausend Einheiten in Summe bewegen schon. Jetzt an einem Punkt stehen, wo wir ihnen helfen können oder sie dabei begleiten können, eine neue Dimension von Deals quasi zu machen. Ne? In einer Größenordnung, die sie so alleine gerade nicht hinkriegen würden. Und wir auf der anderen Seite sehr erfahren sind, was auch so die Gestaltung von solchen Partnerschaften angeht. Glaube ich, auch sehr unkomplizierte Partner sind, die wir helfen da, wo wir helfen sollen, also wo wir gebraucht werden oder man uns fragt. Wir mischen uns aber sonst jetzt auch nicht übermäßig ständig ein, weil wir jetzt auch nicht Panik haben, nur weil wir mal ein Vierteljahr nichts davon hören, was genau jetzt gerade mit dem Deal passiert oder mit unserem Geld. Und ich glaube, dass das sich halt toll ergänzen kann, wenn man sich in so einem Moment trifft und so jetzt auf der Murnau Mastermind geschehen. Also treffen wir uns da ja, versuchen uns in Murnau zu treffen mit anderen wirklich starken, erfolgreichen Immobilieninvestoren und dort voneinander und miteinander zu lernen und zu hören, was machen eigentlich die anderen gerade und welche Dinge sehen wir gerade nicht, wo gibt es Chancen, welche Risiken sehen wir vielleicht auch gerade nicht, die andere sehen und dann gestärkt da wieder rauszugehen. Ja, da waren die zwei Jungs eben dabei und das war ja, Faust aufs Auge. Im Jahr davor haben wir den Christoph kennengelernt, aus dem eine Partnerschaft entstanden ist, jetzt die beiden. Übrigens, also jeder, der sich denkt, das klingt, als ob das ein Ort ist, an dem ich mal dabei sein sollte, immocation.de/events, glaube ich, wo ich weiß gar nicht, ob es für Murnau 26 noch Plätze gibt, aber wenn, dann wäre das der Ort, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr entsprechend schon eine ganze Menge gemacht habt im Immobilienbereich. Ja, bringt uns jetzt an den Punkt, dass wir gemeinsam innerhalb von, und das gehört dann auch dazu, glaube ich, in dieser Größenordnung von Deals, innerhalb von weniger als einer Woche von wir haben uns den Deal das erste Mal angeguckt bis zu einer finalen Entscheidung, wir machen das, entschieden haben, wir kaufen einen Straßenzug. Also eine ganze, wirklich eine Serie von Mehrfamilienhäusern, eine ganze Straße entlang mit 140 Wohneinheiten, mit der Idee, die zu kaufen und wahrscheinlich so Größenordnung 4 Jahre zu halten, in der Zeit zu entwickeln und dann mit einer Menge Gewinn hoffentlich abzuverkaufen. Ne? Das Objekt ist so kalkuliert, dass es einen Plan B gibt, also dass das Mietniveau, so wie man es rechtlich ganz sauber, einfach nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten entwickeln kann, trotzdem ausreicht, dass man das in den Cashflow-Nullbereich zum Man kann das also auch halten. Wir kümmern uns auch darum, dass wir auch Zinsen jetzt nicht irgendwie variabel oder nur machen, sondern auch eine ausreichende Zinsbindung und so weiter sicherstellen. Genau, so ist quasi Plan A ist, das Ding mit Gewinn dann zu verkaufen in ein paar Jahren. Plan B ist, das im Notfall einfach ein bisschen zu behalten. Dafür wird man es nicht kaufen. Das ist aber immer noch ein Case, der funktioniert und dann kann man da ein bisschen anders mit arbeiten.
Genau, ist in Niedersachsen, ne? Wo genau sagen wir nicht, sondern zu geben.
Weil komisch beurkundet ist, deshalb, genau.
Ja. Ja, was mir sehr gut gefallen hat in dem Prozess, du hast gerade ein bisschen angeschnitten, ne, dass wir uns um das Finanzierungsthema auf eine noch smartere Weise, finde ich, unterhalten haben und das jetzt auch auf den Weg bringen. Quasi nicht einfach für jetzt so ein großes Objekt 100% variabel und komplettes Risiko, was wir teilweise ja gemacht haben bei anderen Objekten und dann einfach nicht, dass irgendwas passiert wäre. Ja, bis jetzt ist alles gut mit den variablen Zinsen, aber du merkst, je größer der Haufen variabler Zinsen wird, desto unruhiger schläfst du vielleicht irgendwann. Und jetzt haben wir quasi so ein bisschen stufenweisen Approach, dass wir das eben auch teilweise festschreiben. Und dann entstehen...
man einzeln finanzieren kann und so.
Wie bitte?
Weil es auch mehrere Grundbücher sind, die man einzeln
finanziert. Ja, genau. Und so entsteht natürlich wie so ein bisschen eine Treppe und man nimmt ein bisschen Risiko raus und kann das quasi über die Zeit verkaufen, hat immer noch einen Plan B, kann es halten und so, also das fühlt sich an, als ob da eben auch wieder irgendwie so eine Art Worst Case im Prinzip fast ausgeschlossen ist, ne? Wenn man so vorgeht. Und das fühlt sich sehr gut an.
Ja, ich glaube, so wie wir es jetzt gestalten, ist das, hat das sehr, sehr viel Upside und ist nach unten hin eigentlich abgesichert auf einen Case, in dem dann nicht viel Rendite rauskommt, aber auch sonst nichts passiert. Und das fühlt sich jetzt erstmal.
Genau, das da ja auch. Also wir tun da Geld rein mit der Erwartung, dass das sich sehr, sehr stark vermehrt, dieses Geld. Wenn das nicht passiert, hängt das Geld einfach fest da drin. Und man muss sehr langfristig eine Immobilie halten. Das wäre auf der Plan, auf den man ein bisschen runterfällt.
Aber ich glaube, also die Bereitschaft, solche Deals zu machen, die braucht man halt, wenn man in solche Sachen investieren möchte. Also garantierte Zinsen oder garantierte Renditen gibt es halt vielleicht auch im Sparbuch und die haben dann aber irgendwie eine 2, irgendwie und das bringt dich ja im Vermögensaufbau nicht nach vorne. Ich glaube, wenn du ein Totalverlustrisiko des Geldes, das du investiert hast, ausgeschlossen hast, dann hast du ja schon sehr, sehr viel erreicht bei solchen Deals. Ne? Ich meine, wir sind schon irgendwie Profi-Business jetzt hier und am Ende geht man da ja wirklich mit Geld rein, das ganz grundsätzlich auch einfach weg sein kann, wenn man da Dinge falsch macht. Und dann einen Case zu bauen, in dem eigentlich sichergestellt ist, man kriegt da das Geld zurück und man kann das im Zweifelsfall auch eine Zeit lang aussitzen, bis dann die Marktphase den Verkauf wieder zulässt und sowas, da fühle ich mich total wohl mit. Also wenn du quasi sagst, die Downside ist eigentlich geldgebunden mit 0% oder ein paar wenigen Prozent Rendite, quasi so eine Art Basisverzinsung. Und die Upside ist aber, also keine Ahnung, 40-50% Eigenkapitalrendite pro Jahr, also so ehrlich gerechnet, als ehrlicher interner Zinsfuß, vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie der Immobilienmarkt sich entwickelt. Aber wenn man da erstmal so ein arithmetisches Mittel reinlegt, ist das Ganze in Ordnung, finde ich. Ja, so. Ja. Und das jetzt, vielleicht ist das eine Überleitung zu dem Objekt in München, oder? Das war nur, weil ich, also wenn wir jetzt mit solchen Zahlen agieren, mit 50% Eigenkapitalrendite oder so, ist mir ganz wichtig, dass die greife ich jetzt nicht aus der Luft mit und werfe hier mit irgendwelchen Fantasiezahlen um mich, sondern gerade bei diesen ganzen Handelsdeals haben wir es immer ein bisschen schwer getan, über die Zahlen zu reden, weil wir auf der einen Seite eine klare Erwartungshaltung bei all diesen Deals haben, was da rauskommen soll, und uns auf der anderen Seite aber auch bewusst sind, da kann auch immer, wenn die Marktphase sich ändert, am Ende eine Null stehen oder viel weniger rauskommen. Ja, das Schöne ist, jetzt haben wir endlich das erste Projekt hier in München mit dem Roti und seinem Team, also Tobi, Roti und dem ganzen Team, endgültig abgeschlossen. Wir haben gesagt, wir reden über diese Zahlen dann, wenn das Ding so abgeschlossen ist, dass das Geld, also unser Eigenkapital, zurück auf unserem Konto ist und der Gewinn auf unserem Konto ist. Also wirklich mit Komma, und es gibt kein Fragezeichen mehr. Es gibt den Abschluss von der Steuerberaterin und so weiter. Und genau das ist jetzt passiert. Das ist quasi das erste Aufteilerprojekt in München jetzt konkret, das so abgeschlossen ist, dass wirklich das Geld sich wieder auf unserem Konto befindet. Und genau mit dem Blick, deshalb habe ich gerade einmal rübergeschaut auf diese Zahlen, habe ich jetzt diese Zinsen gerade zitiert oder diese Rendite. Also wir haben dort unser Anteil, also da einfach nur unser Anteil von dem nötigen Eigenkapital, waren 250.000 Euro. Es gab noch andere Leute, die auch Eigenkapital da reingesetzt haben. Und wir haben jetzt zurückbekommen als Rückzahlung einmal unser Eigenkapital und nochmal 247.000 Euro Gewinn obendrauf. Also wir haben einfach das eingesetzte Geld in weniger als 2 Jahren, es waren konkret 19 Monate, von wirklich von unserem Konto weg bis wieder auf unserem Konto drauf, in 19 Monaten verdoppelt. Wenn man das jetzt rechnet, dann ist das ein interner Zinsfuß von 54%. Also wirklich die echte interne Rendite. Ne? Nicht einfach nur durch 2 geteilt, sondern der echte interne Zinsfuß. Und also das ist sensationell, finde ich. Ne? Also überlegt mal, was das mit eurem Vermögen macht, wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr Geld mit 50% Eigenkapitalrendite investieren könnt, was das für eine Kurve ist. Was das auch wert ist, jahrelang darauf hinzuarbeiten, an einen Punkt zu kommen, wo man in dem eigenen Netzwerk oder selber solche Projekte machen kann. Ne? Da darf man auch gerne mal ein paar Jahre dran arbeiten, dahin zu kommen, finde ich. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, der Deal ist ja auch hier wie überall bei solchen Geschäften, dass die Eigenkapitalgeber nicht den gesamten Gewinn bekommen, sondern auf das Eigenkapital entfällt ganz grob die Hälfte des Gewinns, wenn man so möchte. Ne? Und der Rest des Gewinns bleibt eigentlich bei demjenigen, der das Projekt durchführt, der gar kein eigenes Geld mehr drin hat. Ne? Es gibt also die zwei Seiten. Der eine gibt Geld rein und hat 50% Eigenkapitalrendite oder sogar mehr. Da gibt es den anderen, der steckt die Zeit rein und braucht gar kein eigenes Geld mehr und verdient damit viele, viele 100.000 Euro mit einem einzigen solchen Projekt innerhalb von 19 Monaten. Ne? Und ich glaube, der Anfang ist immer derselbe. Kaufe die erste kleine Eigentumswohnung, lerne, wie das funktioniert, saniere meine Wohnung und so weiter. Aber wer Freude daran entwickelt, man kann das Game so weit spielen, dass man irgendwann finanzielle Freiheit mit ein oder zwei solchen Deals im Zweifelsfall realisiert. Ne? Genau.
Ja, wir haben zusammen mit Roti, Tobi, also mit der Flatbuy, sind wir in sechs Häuser investiert, wo wir quasi direkt beteiligt sind. Ne? Ihr wisst, wir haben noch eine Gesamtbeteiligung auch an der Flatbuy, aber in 6 Objekten, und quasi eins davon ist jetzt vollständig abgeschlossen. Ich habe immer, glaube einmal im Monat bei dir nachgefragt, so ist das Geld auf dem Konto? Also nicht, dass ich Angst hätte, dass sie uns das Geld nicht überweisen, sondern einfach dieses Gefühl. Wir haben euch jetzt ja seit, ich weiß nicht, 2 Jahren, berichtet, wie wir da diesen Aufteilerbestand quasi aufbauen, den wir jetzt abverkaufen. Und ich wollte aber dieses Feeling, wir haben so viel Buy-and-Hold-Projekte, da sehe ich den Cashflow, da weiß ich, was reinkommt. Auch das ist einfach, dauert über die Jahre länger, bis dann wirklich ausschütten kann. So. Aber das gucken wir an, da sehen wir Geld fließen, das in unsere Holding fließt. Und ich will es einfach dann wirklich, wirklich wissen und sehen, ist es jetzt einmal geflossen. Jetzt, wir haben so viel auf den Tisch geschoben, fängt da jetzt an, was zurückzukommen, weil das muss es ja auch. Und richtig tolles Gefühl, dass da was zurückkommt. Und die anderen Projekte sind auch in einem guten Zustand, ne, so wie wir sie haben wollen, mit eher noch ein bisschen höheren Verkaufspreisen teilweise als gedacht. Also genau, wunderbar.
Und zum Glück teilweise auch noch deutlich höheren Beträgen.
Richtig, also das war jetzt ja das Kleinste quasi, ne? Vom Betrag her, ja, vom Volumen.
Ja, es gibt noch ein kleineres, aber ja, also an sich gibt es auch welche, die sind ein Vielfaches davon groß.
Ja. Genau. So, und jetzt haben wir noch ein Projekt angefangen. Ehrlich gesagt, da geht es jetzt einfach um die schönsten, modernsten und tollsten Immobilien, in die wir je investieren durften, die wir jetzt auch noch bauen dürfen. Und nicht wir, sondern Per und Lasse. Und das macht uns unfassbar viel Freude. Es geht um Neubau. Und ich glaube, jeder hat Bock auf Neubau. Ne? Also ich weiß immer, mein Papa, ne, der war auch immer so, ja, ein Häusle bauen. Und dann klar, man, das ist so wie ein Neuwagen. Ne? Also es ist einfach geil, ne? Wenn du das dann auch noch selber konfigurierst und baust und macht einfach Spaß. Ist einfach, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Straßenzug. Ne? Also das ist aber die sehr, sehr, sehr viel schönere Immobilie. Also bisher gibt es 3D-Mockups von dem ersten Projekt. Aber das macht richtig Freude und es checkt natürlich ganz, ganz viele Boxen, auf die auch mit Sicherheit jeder von euch Bock hat, wenn er sagt, ich mache jetzt Vermögensaufbau mit Immobilien. Sehr viel niedrigere Instandhaltung logischerweise über die nächsten Jahre, weil das ja gerade neu gebaut. Energetisch einfach schon direkt auf dem Top-Niveau und wie gesagt einfach dann auch wirklich schön zum Angucken und macht einfach Spaß. So, jetzt hat Neubau nur einen Renditenachteil, weil es einfach relativ viel Geld kostet, neu zu bauen. Das kann man nicht für 1.500 auf dem Quadratmeter hinkriegen, wie man sich Bestandsobjekte vielleicht kaufen kann, je nach Lage. Aber was ist unser Case, Stefan?
Also der Punkt ist, dass ja der Gesetzgeber auch erkannt hat, wenn er mehr Neubau möchte, muss er entweder dramatisch etwas daran tun, die Kosten durch Deregulierung zu reduzieren, weil an dem Mietniveau, das der Markt so bildet, kann er nicht so ganz viel machen, außer jetzt nicht auch noch eine Regulierung auf den Neubau draufhauen. Aber die eigentlich Baukosten würden durch weniger Regulierung und Bauvorschriften vielleicht geringer werden, zumindest ein Stück weit. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr zäher Prozess. Und stattdessen hat der Gesetzgeber sich ja entschlossen, haben wir oft darüber berichtet, eine degressive Abschreibung und eine Sonderabschreibung und am Ende quasi eine Steuerförderung für neu gebaute Immobilien zu etablieren, die insbesondere dann in voller Höhe greift, wenn man sogenannte QNG-Immobilien herstellt, also Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude als QNG, glaube ich. Also Immobilien, die ganz besonderen Anforderungen energetisch, aber nicht nur energetisch, sondern auch in andere Bereiche, die so in Richtung Nachhaltigkeit gehen, herstellt. Andere Bereiche sind zum Beispiel dann auch Altersgerechtigkeit des Wohnraums und so weiter und so fort. Wenn man jetzt eben solche Immobilien herstellt, dann darf derjenige, der die Immobilie hinterher in seinem Bestand hat, idealerweise der Privatbestand, eben diese Abschreibungen geltend machen, die sich in den ersten 10 Jahren auf einen Wert, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube, jenseits von 60% quasi der Anschaffungskosten des Gebäudes aufsummieren. Und ich darf quasi dann 60% des Immobilienwertes über diese Zeit von der Steuer absetzen, darf das also als negative Einkünfte steuerlich geltend machen, diese Abschreibung, obwohl ja für die Abschreibung kein Geld fließt, ne? Das ist ja ein rein buchhalterischer Posten. Das wiederum sorgt dafür, dass ich massiv weniger Steuern bezahle in diesen 10 Jahren. Das ist genau der, also keine Gesetzeslücke quasi, sondern ist genau der beabsichtigte Zweck vom Staat, der möchte gut verdienende Menschen mit hohen Steuersätzen dazu motivieren, in Neubauimmobilien zu investieren, dadurch Nachfrage erzeugen und dadurch mehr Projektentwickler dazu bringen, solche Immobilien herzustellen, damit entsprechender Wohnraum eben entsteht. Ja, das ist also genau so gewollt und ich habe jetzt eine Immobilie.
Hat geklappt, man hat uns dazu gebracht.
Man hat uns dazu gebracht, genau. Habe jetzt eine Immobilie, die einfach neben der Basisrendite, die sie hat, also der normalen Mieteinnahmen und dem daraus sich ergebenden Cashflow, eben quasi steuerlich einen richtigen Bonus bekommt. Das ist natürlich insbesondere deshalb interessant, weil ich ja im Privatvermögen Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei wieder verkaufen kann. Also wenn ich jetzt mal ganz simpel, und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das immer und in jeder Lage ganz genauso ist, aber es In manchen Lagen ist das bestimmt so, ja. Und wir versuchen eben genau dort Immobilien herzustellen, wo wir dann davon ausgehen, dass das auch funktionieren kann. Wenn ich jetzt also eine Immobilie kaufe und dann über 10 Jahre 60% steuerlich geltend gemacht habe und nach 10 Jahren ist die, sagen wir mal, einfach nur in etwa das gleiche Wert. Die hat theoretisch ist sie jetzt ein bisschen abgenutzt, deshalb hat sie vielleicht an Bausubstanz so ein bisschen Wert verloren. Gleichzeitig haben wir aber eine Mietentwicklung, die nach oben geht, haben einfach Inflation in dieser Zeit und vielleicht ist sie nominal einfach nach 10 Jahren genau das gleiche Wert. Dann darf ich sie verkaufen und darf den vollen Kaufpreis steuerfrei vereinnahmen, ohne dass ich diese 60%, die ich abgeschrieben habe, irgendwie dem Finanzamt nachträglich doch noch versteuern oder zurücküberweisen muss. Ich habe also wirklich einen echten Steuervorteil. Ich habe wirklich Geld von der Steuer abgesetzt, was ich sonst hätte nicht absetzen können. Und daraus lässt sich dann eigentlich eine Kalkulation machen, wo so eine Immobilie, wenn man einen hohen Grenzsteuersatz hat, tatsächlich super interessant sein kann. Ich glaube, mir ist ganz wichtig, die Unterscheidung, also es ist wahrscheinlich immer der bessere Weg, sich auf den Weg zu machen, zu lernen, wie ich hochrentable Problemimmobilien, Bestandsimmobilien kaufe, wie man dann Probleme löst, wie ich die entwickle, wie ich dann Mieten entwickle. Ne? Also das, was wir bei der WMMS zum Beispiel machen mit ganzen Mehrfamilienhäusern, da wird man wahrscheinlich immer mehr Geld mit verdienen, wenn man das wirklich lernt und das da Zeit reinsteckt und das professionell macht. Und das ist der Königsweg. Aber es gibt jede Menge Leute, die sagen, ich habe verstanden, dass Immobilien toll sind. Die Assetklasse macht für mich total Sinn. Das Grundbedürfnis Wohnen macht für mich total Sinn. Aber es ist völlig realitätsfremd, dass ich in meinem Leben jetzt ernsthaft Immobilieninvestor werde. Ich kann oder möchte mich damit nicht im Detail beschäftigen, möchte aber eine Immobilie kaufen. Und da ist dann irgendwie ein Neubau so auf doppelte Art und Weise jetzt eigentlich geil, weil ich habe halt diesen riesen Steuervorteil, den ich gerade bekomme, jetzt in diesem Zeitfenster. Und ein Neubau in den ersten 10 Jahren, da habe ich so gut wie nichts mit Sanierung oder Renovierung oder irgendwelchen Bausubstanzthemen zu tun. Und ich habe irgendwie ein hohes Mietniveau, das aus jeder Regulierung ausgenommen ist. Ich habe aber mit Mietpreisbremse und so auch nichts zu tun. Und ich habe sehr wahrscheinlich, wenn ich mir am Anfang einmal Mühe gebe, da auch Mieter drin, die einfach Stabilität bedeuten, kann gut sein. Ich habe da einfach in 10 Jahren keinen einzigen Mieterwechsel. Also viel arbeitsärmer geht's eigentlich nicht. Normalerweise geht das dann quasi mit einem riesen Nachteil bei der Rendite einher und genau das wird jetzt so ein bisschen vom Staat eben durch diesen Steuervorteil nach oben hin aufgefüllt. Und wir haben uns dann länger auch drüber unterhalten, ja vorher, was für wen ist jetzt sowas das Richtige, und ich habe immer gesagt, ja, keine Ahnung, also der Zahnarzt mit richtig viel Geld und richtig wenig Zeit. So, es ist wirklich jetzt kein Scheiß, was ich erzähle, war ich am Sonntag auf dem Kindergeburtstag von einem Kita-Kind quasi in der Gruppe von unserem kleinen Sohnemann. laufe mit meinem Kaffee in der Hand in jemanden rein, frage ihn, was er macht, sagt er, ja, er ist Zahnarzt. Dann sage ich, ja, ich mache Immobilien, sagt er, boah, was hältst du eigentlich von diesen Neubauimmobilien?
Ja, ja.
Wie geil, wahrscheinlich hätte ich dir die letzten 8 Jahre erzählt, schwierig mit Steuersparmodellen und Denkmalimmobilie musst du halt selber sanieren, wenn du den Steuervorteil haben willst, und kauf nicht irgendwelche komischen Immobilien wie damals in Leipzig und so. Aber jetzt gerade gibt es vielleicht wirklich ein Fenster, wo man sowas sinnvoll machen kann. Also total geil, dass er einfach Zahnarzt war. Ja, genau. Ja, und das ist genau das Geschäftsmodell, was wir jetzt mit Per und Lasse aufbauen. Also wir wollen ja immer alles, worüber wir reden, am liebsten auch selber machen. Jetzt gar nicht primär, um damit viel Geld zu verdienen, sondern um einfach zu merken, wie fühlt sich das an, wenn man Immobilien herstellt, wie fühlt sich der Verkauf an. Wir wollen euch immer mit auf die Reise nehmen, wenn tolle Dinge im Immobilienmarkt passieren. Bei Aufteiler machen wir das gerade intensiv und jetzt freuen wir uns total, mit Per und Lasse einfach Neubau von innen zu erleben. Und kennen den, haben wir auch schon mal erzählt, ja, den Per kennen wir aus dem Studium. Also den Per kenne ich quasi, ich glaube, bis auf ein paar Tage genauso lang wie dich. Und das ist schon mal eine tolle Basis. Wir sind super befreundet die ganze Zeit. Lasse und er sind Brüder. Also eine tolle Basis, sowas zu machen. Und genau, da entsteht jetzt was Cooles draus.
Ja, das wird richtig cool. Also meine Mama hat sich gedacht, was mit dem Per? Ah, ist ja cool, dass ihr euch jetzt quasi businessmäßig wieder trefft im Leben. Genau, also mit Per hatten wir schon eine sehr gute Zeit. Der war dann sehr erfolgreich als Berater unterwegs und ist dann auch irgendwann rausgegangen und sagt, ich mache das Immobilien-Game. Hat dann zusammen mit seinem Bruder, der eine ähnliche Rakete ist, haben sie dann ein Handelsgeschäft aufgebaut und plötzlich saß Per hier des Öfteren bei uns hier im Studio und hat irgendwie Neubauimmobilien vorgerechnet. und mehr haben wir gesagt, ja, es ist einfach ein cooler Case und jetzt, was ist da unsere Rolle drin? Also nochmal, wir voll toll, dass wir sowas jetzt begleiten dürfen, wieder mit Keep It Simple und Fokus würden wir beide dieses Thema jetzt exekuten müssen, also einen Neubau, ein Grundstück akquirieren, da ein Haus hinbauen mit QNG-Standards und so, keine Chance, das ist ja logischerweise ein Fulltime-Job, das jetzt richtig zu machen, großartig, dass wir da dabei sein dürfen, und wir haben es wirklich, ja, wir haben es wirklich gemeinsam gegründet und quasi mit investiert in eine Bauträger-GmbH. Wir selber kaufen dann eben auch da Immobilien raus, weil wir ja auch einfach den Case haben. Wir haben halt Geld in unserer Firmenstruktur und hätten das gerne auf dem Privatkonto. Da kann man natürlich mit so einem Modell dann sehr, sehr viel anfangen. Genau, und das macht uns großen Spaß, dass da sowas Schönes entsteht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, schon ausreserviert, das erste Projekt. Das ist also, das Interesse ist riesig an dem Thema. Und genau, deshalb, wir sehen es ein bisschen wie ein Startup. Das jetzt auch, achso, ihr könnt es euch angucken, gibt auch ein Startup-like-Bild auf PLMS, ja. Per Lasse, Marco Stefan, -projektentwicklung.de. Da haben wir uns hier schön auf dem Sofa fotografiert. Und wenn ich das sehe, ist einfach, ist eine geile Homepage, ne? Du siehst schon die 3D-Mockups von den Gebäuden und so. Jetzt klar, wir bauen jetzt das erste erstmal, ja. Also wie auch da immer, das Ei ist noch nicht gelegt. Das legen wir aber jetzt. Und es ist einfach schön, dass jetzt ein bisschen ein Startup mit, ich sage mal, mit jungen Leuten, irgendwann sind wir halt auch nicht mehr jung, ne? Aber sagen wir mal, wir sind noch jung, ja. Dann so anzugehen und mit einem Grad an Professionalität, den die beiden haben, das ist einfach, ja, richtig, richtig cool. Und bin mal gespannt, wie es am Markt nachher ankommt. Ne? Also im Moment, wie gesagt, das Interesse ist groß. Ich glaube eher, unser Engpass ist, wir können nicht schnell genug bauen. Also ja, genug ja. Grundstücke und Projekte machen für das, was da eigentlich gerade ein Nachfragemarkt ist. Weil, wie du sagst, logischerweise ist das für viele ein Case. Ja? Und jetzt, um das nochmal auch einzuordnen, ich war schon auch noch ein Stück skeptischer als du, weil ich wirklich immer sag, so, ey, die Rendite ist halt einfach erstmal, die Basisrendite ist nicht so gut, die Mietrendite auf so einen Neubau, ne? Da geht halt im Bestand logischerweise viel mehr. Aber wenn du dann wirklich den musst du aber nachhaltig haben, den Steuercase, ne? Also du musst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 3.000 Euro Nettoeinkommen und würde darauf jetzt gerade gerne Steuern sparen und wer weiß, ob ich nächstes Jahr das Geld auch noch verdiene und so. Also es macht schon nur Sinn für Leute, die wirklich auch eine Steuerlast haben, die sie damit reduzieren können und die dann sagen, so geht ein Neubau in ein sehr rentables Fenster für mich. Und dadurch habe ich dann aber auch einen Neubau, wo ich eben weiß, ich kann langfristig extrem toll vermieten, habe sehr wenig Arbeit damit und glaube, da macht das Sinn dann. Ja. Und da glaube ich, ist der Markt da. Also
ich meine, das eine Beispiel ist gerade der Zahnarzt mit der Praxis, also der bohrt auch in 8 Jahren noch Löcher, ne? So. Und das andere ist, wenn man halt so eine GmbH-Struktur hat und vielleicht eh schon das Immobilien-Game spielt und man irgendwie die Kapitalertragssteuer loswerden muss, man kann ja dann statt Kapitalertragssteuer kann man ja mal das Zeug auch so mit Teileinkünfte, also Ausschüttungen aus der eigenen Holding, auch mit Teileinkünfteverfahren in den normalen Einkommensteuersatz laufen lassen und dann kann man das halt auch mit solchen quasi rein steuerlichen Verlusten aus einer Neubauimmobilie im Privatvermögen verrechnen. Also wenn man eh schon drin steckt, so machen wir es jetzt ja auch. Wir kaufen da jetzt ja auch dann Wohnungen für uns, für den Privatbestand. Ne? Es ist einfach schön, man weiß im Prinzip eh schon, was man tut, braucht da nicht groß Eigenkapital investieren, wenn man eine vernünftige Bonität hat, um solche Immobilien zu kaufen, hat diesen Steuereffekt, nach 10 Jahren kann man das wieder rausdrehen und hat einfach auf Ausschüttungen aus der eigenen Struktur Geld gespart. So ist einfach ein weiteres Werkzeug im Koffer, das man nutzen kann. So, ne?
Genau. Ja, ich glaube, ihr merkt, es macht uns Freude, irgendwie so ein bisschen Unternehmer auch sein zu dürfen und beteiligt zu sein, einfach an mehreren Geschichten. Genau. Wir werden darüber berichten.
Wir haben ja, weil du gerade meintest, mit aufpassen, dass wir nicht den Punkt verpassen, wo wir nicht mehr jung sind, ja. Deshalb fangen wir an, uns mit Longevity
gerade. Richtig.
Also, ich glaube, jetzt heute, ist also noch vor der Veröffentlichung dieses Podcasts, geht, glaube ich, dann eine Mail raus, wo wir mal einmal zu diesem Thema ein bisschen was schreiben, auch in den Evocation-Verteiler, weil uns das echt hart umtreibt gerade, ne? Das ganze Thema Gesundheit und
also seht uns nach, wer hier ist wegen Immobilien, dass wir kurz eine Mail schreiben zum Thema Longevity, weil es wirklich ein Herzensprojekt jetzt von uns ist. Wir wollen da echt was starten und das zugänglich machen für Leute, dass das Longevity umsetzbar wird. Und da kann man sich dann auf so einen Verteiler eintragen und an den Verteiler gehen dann die Inhalte. Ne? Also wir logischerweise machen bei Immocation weiter ganz normal Immobilien. Ja. Nicht, dass ihr irgendwie verwirrt seid. Genau. Also wer auf den Verteiler will, immocation.de/longevity, da kann man auf den Verteiler kommen, wo es dann Inhalte zu dem Thema gibt. So, also ja, sag mal, keep it simple und Fokus, das ist auch... Also, Weiß ich nicht, ob wir da jetzt eine 1 mit Stern für kriegen. Aber ich hoffe, wir machen es an einem Punkt, wo wir glauben, dass wir die Dinge so. Ich meine, da ist jetzt ja jemand sitzt auf dem Thema, der das executed, ein junger Wilder, an den wir halt auch 10 von 10 glauben, dass der da die Wurst vom Teller zieht und nur so kann man es natürlich aufsetzen. Würden es wir jetzt umsetzen, keine Chance wieder.
Ja. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Also eben klar, Komplexität, aber die Frage ist ja immer, auf welche Art und Weise bist du in den Dingen drin, ne? Also das operativ darfst du es halt nicht überall auf deinem Tisch dann haben.
Ja, der vierte Quadrant von Kiyosaki, der ist Zielmodell.
Investor, ne?
Genau. So, was gibt's rund um Immocation für News zu erzählen? Nächste Kategorie. Punkt Nummer 1, wir haben ein GPT gebaut.
Ja, genau. Wir haben ChatGPT kennt ja jeder, hoffentlich, wahrscheinlich. Wir haben etwas gebaut, das ähnlich funktioniert, aber sich wirklich an Immobilieninvestoren richtet. Und wir haben was ganz Geiles gemacht. Wir haben alles, was Immocation weiß, haben wir unendlich viele Daten, also nicht einfach irgendwelche öffentlich verfügbaren, sondern alles, was wir so über die Jahre gesammelt haben, mit unendlich vielen Dingen, die intern auch in unserem Ausbildungsprogramm stattgefunden haben und so weiter, ja. Wir haben den gesamten Datenschatz von Immocation genommen und das mit einer wirklich selbstgebauten Lösung, also mit ich glaube, ein ganzes Jahr Arbeit war das, mit KI-Experten und so weiter, in ein eigenes System gebaut, das speziell für Immobilieninvestorinnen und Investoren zur Verfügung steht. Wir haben das ImmoGPT genannt und ja, unser Anspruch war, das System muss Immobilienfachfragen besser beantworten als jedes frei verfügbare Tool, das es sonst irgendwo gibt. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir genau das hinbekommen haben. Also ich bin immer, wenn ich ImmoGPT benutze, hellauf begeistert, was für Antworten ich bekomme. Wir haben das System insbesondere auch so eingestellt, dass es nicht wild in der Gegend rumfantasiert, sondern sehr, sehr faktentreu arbeitet, also halluzinieren, was ja so ein Problem ist. Das System behauptet mit der Inbrunst der Überzeugung etwas, für das es überhaupt keine Datenbasis hat oder dass es eigentlich gar nicht weiß oder gar nicht recherchieren konnte. Genau das haben wir quasi, so wie wir es gebaut haben, so weit wie irgendwie möglich ausgeschlossen, sodass man also sehr, sehr hochwertige und in Tendenz eben auch sehr belastbare Antworten bekommt, die immer mindestens eine hervorragende erste Orientierung sind und viel geiler als in irgendeiner Facebook-Gruppe oder sonst irgendwo in irgendeinem Forum zu posten oder zu hoffen, dass beim nächsten Stammtisch das irgendeiner weiß. Zusätzlich haben wir jetzt so eine Engine eingebaut, die einem dann auch weiterhilft. Ey, also welches Video könnte ich mir angucken, das mir genau zu dieser Fragestellung jetzt gerade irgendwie weiterhelfen kann? Oder spring mal in irgendeinen Podcast an die Stelle, da erklärt einer gerade was zu dem Thema. Oder hier gibt's eigentlich ein Tool, das dabei helfen könnte oder so. Also ich glaube, es ist einfach die beste Anlaufstelle mit jeder Immobilienfrage, die man im ersten Moment erstmal hat. Das Beste ist, es gibt eine komplett kostenlose Version, also ganz wichtig, es gibt auch gar keine Bezahlversion davon, aber die kostenlose Version ist in der Nutzung quasi im Umfang der Nutzung ein bisschen eingeschränkt. Die Vollversion gibt es dann in der Masterclass bei uns, ist denen vorbehalten, die da in unserem Programm sind. Aber ich glaube, mit der kostenlosen kann man auch schon ziemlich geile Sachen machen. Die Adresse ist immocation.de/GPT. Und meine dringende Empfehlung ist, den Account eher früher als später einzurichten, weil wir keine Ahnung haben, wie groß wir diese kostenlose Version jetzt auch wachsen lassen wollen. Wir werden aber nicht die Accounts, die schon da sind, irgendwie blockieren. Also wenn ihr da schnell seid, im Zweifelsfall das auch nochmal verteilt bei den Leuten, die euch nahestehen, dann ist das wahrscheinlich eine ganz clevere Idee.
Ja, kostet einfach Geld, ne?
Am Ende es kostet für uns Geld, das betreiben. Also jede einzelne Anfrage da drin kostet Geld, obwohl wir nach außen hin keins nehmen. Und das werden wir nicht in beliebigem Umfang quasi machen.
Genau.
immocation.de/GPT. Gerne teilen und am besten schnell sein.
Genau, und nochmal, das System sagt auch, ich weiß die Antwort leider nicht. Was ich super gut finde, dass es so ist. Ne? Weil das kennt ihr eben als Problem mit Faktentreue und so weiter. Okay, dann möchte ich unbedingt sprechen über ohne-makler.net. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Partner, wo man eben sehr gut inserieren kann. Zentral quasi über eine Plattform werden die Inserate auf alle bekannten Portale verteilt, egal ob man verkaufen oder vermieten möchte. Und das machen die auch sehr gut und zu sehr attraktiven Preisen, teilweise günstiger, wie wenn ich ein Einzelinserat bei einer Plattform mache, weil sie Rahmenverträge haben. Die haben aber jetzt auch angefangen, ein Immobilienbewertungstool zu bauen. Das findet ihr auch auf der Seite, nochmal ohne-makler.net. Da könnt ihr euer eure Immobilie eingeben und sie wird dann online und virtuell bewertet. Kennt man auch soweit vielleicht schon. Aber ich bin da mit dem Eigentümer von Ohne Makler im regen Austausch, mit dem Hendrik. Und wir optimieren das gerade. Wir haben unser gesamtes Portfolio jetzt dort eingeben lassen und da sind jetzt die ganzen Immobilien drin. Und große Freude für mich, ich darf selber mir Features wünschen, die teilweise am nächsten Tag in diesem Tool landen. Das heißt, dieses Tool wird jetzt einfach zugeschnitten auf den privaten Immobilieninvestor, ob er 5 Wohnungen hat oder 5 Mehrfamilienhäuser oder 5 Mehrfamilienhäuser in jeweils 5 GmbHs. Das kann man jetzt alles machen. Man kann das dann auch gruppieren und hat wirklich einen Überblick über sein Portfolio. Und wir werden dann auch, wenn wir Portfolio-Updates hier machen, also immer aktuell den Immobilienwert unserer Immobilien ablesen können. Wir wissen dann, so was haben wir gekauft, was haben wir investiert, was ist die Immobilie heute wert, was ist eine mögliche Mietentwicklung. Und das sehen wir quasi automatisch basierend auf Daten und einem Algorithmus, der das mit Vergleichswertverfahren, das zeigt ja auch das Sachwertverfahren an und andere Verfahren, wirklich quasi den aktuellen Immobilienwert zeigt. Ziemlich, ziemlich coole Sache. Genau. Und für euch in der Nutzung kostenlos.
Wir haben noch nie für uns mal ein ehrliches Assessment gemacht, wie viel Nettovermögen haben wir eigentlich in unserem Immobilienportfolio. Ne? Wir haben die immer gekauft und entwickelt und gesagt, ja, mein Gott, also die Dinge, die wir machen, machen alle ultra viel Sinn. Da entsteht jede Menge Vermögen. Aber ich freue mich so sehr, dass wir das in Zukunft dort einfach an einem Ort sehen können. Das ist so geil, ne? Also diese Sicht auf das eigene Portfolio will man ja haben. Und ich freue mich voll, dass wir das mit Ohne Makler jetzt quasi an einem Ort konzentriert haben und ein bisschen mitgestalten wird. Das finde ich mega geil, mega geil.
Ja, also ich bin noch am Datenbereinigen. Ich war noch nicht ganz einverstanden mit dem Wert. Ich dachte, der ist ein bisschen höher von unserem Gesamtportfolio. Aber da sind noch ein paar Sanierungshöhe. Das muss man alles genau eingeben, natürlich, damit das dann einen guten Wert auch ausspuckt. Also genau. Deshalb alsbald gibt's dann auch Zahlen. Mhm. Genau. Wir wollten euch noch erzählen, dass wir 2 neue Coaches haben. Ich glaube, das haben wir an der Stelle noch nicht getan, einfach der Vollständigkeit halber auch, weil wir mega stolz drauf sind. Ne? Einmal Helge König, einmal Jürgen Michael Schick. Großartige Immobilienunternehmer. Der Helge König hat eigentlich Unfassbares geleistet, wo man einfach zuhört und sagt, okay, das ist das, was einem alle Leute erzählen, das geht nicht. Der hat nämlich einen Job gehabt in der Beratung und zwar als Partner bei einem der großen 4. Und
als Chef von Partnern? Also der hat unter sich Partner gehabt. Das ist, glaube ich, nochmal jeder, der in der Beratung ist, weiß, was man dafür tun muss, da hinzukommen. Ne?
Genau, also es ist ein unfassbarer Job. Dann hat er logischerweise Familie und verbringt Zeit mit Familie und hat nebenbei mittlerweile knapp, glaube ich, 400 Wohneinheiten aufgebaut, die ihn an einen Punkt gebracht haben, wo er sagt, okay, ich brauche den Beraterjob nicht mehr und den gekündigt hat, auch ein Buch darüber geschrieben. Und da kann man natürlich unfassbar viel lernen. Alles buy and hold und alles extrem strukturiert geplant über einen Zeitraum von, ich weiß es gar nicht, 5 oder 10 Jahren. Sehr, sehr, sehr strukturiert, wie das ein Berater halt so macht, ne? Umgesetzt und gesagt, okay, ich will mir jetzt hier das passive Einkommen und den Cashflow aufbauen, damit ich dann sagen kann, ich bin quasi nicht mehr angewiesen auf den Job und zwar auf dem Lebensstandard und Niveau, was ich als ein Partner von Partnern, also ein Manager von Partnern dann auch an Gehaltsklasse habe und das hat sich aufgebaut. Ja? Und genau, deshalb glaube ich, super inspirierend und freue mich riesig, dass er Teil des Immocation Coaching Teams ist.
Genau, also er ist in Zukunft unsere Antwort auf die Ausrede, mein Leben ist zu anstrengend und komplex, ja, um Immobilien zu machen. Ja. Also, sorry, die Antwort ist Bullshit, Helge erklärt das im Detail. So, das ist wirklich, also eine der beeindruckendsten Geschichten, die wir gehört haben in den letzten Jahren. Und ganz, ganz toll, dass Helge einfach jetzt Teil unseres Coaching-Teams ist und eben wirklich die Teilnehmer in der Masterclass ganz konkret dabei unterstützt, die Dinge so aufzusetzen, wie man sie aufsetzen muss, damit sowas möglich ist und sie dabei begleitet. Ja, und der zweite im Team, also wir könnten nicht stolzer sein, ist Jürgen Michael Schick. Jürgen war lange Zeit Präsident des Immobilienverbandes Deutschlands, also einer der größten Lobbyorganisationen der gesamten Immobilienwirtschaft. Das kann man gar nicht groß genug hängen, was das eigentlich für eine Rolle ist. Also der hat regelmäßig mit den allerhöchsten Ansprechpartnern in der Politik zu tun gehabt, kennt alles und jeden in dieser gesamten Immobilienbranche, ist selber sehr großer eigener Bestandshalter, hat ein sehr großes eigenes Maklerunternehmen, ist also wirklich ein Immobilienprofi in einem Ausmaß, wie es nur ganz, ganz wenige gibt, ist darüber hinaus genau wie Helge auch einfach menschlich ein unglaublich feiner, angenehmer Typ. Ich weiß noch, wie wir mal nebeneinander saßen, meine Frau, Jürgen und ich im Rahmen des Immokation Festivals und Steffi hinterher zu mir kam und meinte, meine Güte, ist das ein cooler Typ. So, ne? Wie nett ist der? Ne? Und also passt menschlich hoffentlich gut zu uns. Ich bin einfach nur stolz, dass Immokation offensichtlich sich auch in seinen Augen eine Position in diesem Markt, eine Wahrnehmung, eine Seriosität erarbeitet hat, dass er sagt, da habe ich Bock, ernsthaft mitzumachen. Stand ja auf dem Festival auch die letzten Male schon quasi ganz am Anfang auf der Bühne, um so ein bisschen den Markt einzuordnen und so. Und ja, also freue mich sehr, dass auch Jürgen Teil unseres Teams ist und jetzt in der Masterclass unter anderem eben auch Dinge wie, was passiert eigentlich am Markt gerade, was sind die ganz großen Strömungen, die man auf dem Radar haben muss, was kann man da strategisch individuell jetzt ableiten und so weiter, eben damit reinbringt. Genau, wo gibt es das schon, dass man ernsthaft direkten Kontakt zu so jemandem wie Jürgen hat.
Ja, sensationell. Ja, er ist ja auch immer quasi noch TV-Experte, ne? Weil er eben diese Zugänge hat und diese Themen so gut einordnen kann, ist dann in Talkshows und diskutiert mit den Politikern. Genau, Ziel wäre noch, dass sie irgendwann eine Bauchbinde auch einblenden, wo dann auch noch draufsteht, dass er Immokation Coach ist, wenn es dann im ZDF läuft, aber schauen wir mal, ob das dazu kommt. Also das macht uns wirklich, wirklich stolz. Also Jürgen, wenn du es hörst, ja, große, große, große Freude, dich im Team zu haben. Genau, die Überleitung zum Festival hast du schon gemacht. Er eröffnet traditionell mit uns auch das Festival mit seinem Marktüberblick, weil er den eben sehr gut geben kann. Und Immokation Festival, ihr wisst, wir haben eine Messe gemietet, 25. 26. Oktober in Leipzig. Es wird brutal. Wir können ein ganzes Messegelände mit Immobilieninhalten bespielen. Wir haben euch versprochen, wir gehen sehr, sehr tief. Bei uns kriegt ihr einfach Immobilien. Ne? Ihr kriegt Immobilien für Einsteiger, für Fortgeschrittene, für Vollprofis, alle möglichen Themen von kleinen Workshops bis großen Vorträgen, quasi inspirierenden Geschichten und so weiter. Und logischerweise bedeutet das auch für euch, wenn ihr jetzt irgendwie im Immobilien-Game als Unternehmer unterwegs seid, eine Dienstleistung für Immobilien in irgendeiner Form anbietet, einen Service oder sonst wie ein Produkt habt, dass ihr dort auf viele Leute treffen könnt, die Interesse daran haben, sich genau damit zu beschäftigen. Und deshalb kann man auf einer Messe, wir haben Platz, Aussteller werden bei uns. Und genau, wenn ihr daran Interesse habt, ich glaube, es gibt keinen Ort, wo ihr besser und enger eure Zielgruppe erreichen könnt, wenn ihr was mit Immobilien zu tun habt, für den privaten Immobilieninvestor, für den Eigentümer, irgendwelche Services habt, als am 25. 26. Oktober in Leipzig. Immokation.de/Aussteller ist der Weg, wenn ihr den Weg zu uns finden wollt.
Ist das so? Ich hätte so, Festival gesagt. Ah ja, das haben wir jetzt auch. Wunderbar, perfekt. Dann Aussteller. Ja, genau. Und ich wollte nur einmal, also jetzt gerade, es wird ja diesen Pro-Bereich, ne, mit Deep Dive-Workshops geben, also mit unendlich viel Auswahl für diejenigen von euch, die schon länger im Immobiliengame drin sind und schon viel genauer wissen, was sie jetzt gerade interessiert, was nicht, was sie brauchen, was nicht. Diese Liste haben wir jetzt gerade mal vorfinalisiert. Es wird 60 verschiedene solche Deep Dives geben, ne, wo man wirklich also in jedes noch so spezielle Ding dann irgendwie einsteigt. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, egal mit welcher Strategie man unterwegs ist und ob man 15, 50 oder 500 Einheiten hat, sich zu vernetzen und einfach nochmal Next Level zu spielen. Ne? Das ist einfach der Wahnsinn, glaube ich.
Und keine Standardvorträge, nicht die typische Keynote von jedem Immobilieninfluencer, die ihr eh schon 5-mal gesehen habt und die es auch auf YouTube gibt und wo am Ende dann könnt ihr noch einen QR-Code scannen, dass ihr weiterführendes Material bekommt, sondern das ist, stellt's euch vor, als den größten Immobilien-Workshop der Welt.
Ja. Nichts von dem, was dort auf der Bühne stattfindet, haben wir so oder wurde so schon öffentlich erzählt oder veröffentlicht. Das ja. ist unser Anspruch und das wird, also es wird der Hammer. Also auch das Setup, die Hallen und so, ist wirklich geil. Jedes Mal, wenn ich mit der Lara drüber rede, wie wir das jetzt und wie kriegen wir das noch hin, das wird wirklich großartig.
Genau, Stichwort Lara, die arme Lara. Wir machen jetzt hier noch einen kleinen Aufruf. Wir spielen noch Germany's Next inspirierender Immobilieninvestor. Also logischerweise kennen wir jetzt glücklicherweise und dankenswerterweise sehr viele Immobilieninvestoren und haben da ganz viele tolle Geschichten zu erzählen und möchten trotzdem, weil wir immer auf der Suche sind nach quasi, okay, was ist wirklich richtig super inspirierend, hier auch nochmal einen Aufruf machen. Wir werden einen Slot vergeben einen Speaker-Slot auf einer Bühne auf dem Immocation Festival für eine inspirierende Investorengeschichte. Und wenn ihr glaubt, dass ihr eine solche zu erzählen habt, ja bitte.
Ja, ich würde sagen, für eine, die wir noch nicht kennen. Es wird mehr inspirierende Geschichten geben, aber wir wollen einen Slot, da wollen wir einfach jemanden aus der Community suchen.
Genau, den wir heute noch nicht kennen.
Und den wir noch nicht kennen.
Es schade wäre nicht einmal hier quasi euch zu fragen, die hier diesen Podcast hören, weil wir wissen, dass viele von euch zuhören, die krasse Immobiliengeschichten erlebt haben. Und was heißt jetzt krass oder inspirierend oder einfach ne, sowas, was wir gerade erzählt haben, wie zum Beispiel der Helge, ne? Wenn ihr sagt so, hey, ja, also ich habe keine Ahnung, Fulltime-Job, Familie, irgendwie sowas und nebenbei habe ich das Immobilien-Game irgendwie sehr weit gespielt und es ist für mich der große Schritt in die Freiheit, ne? Also sowas, wenn wir euch noch nicht kennen und auf dem Schirm haben, dann schreibt an lara@immocation.de. Bitte haltet's kurz und knapp, damit Lara das irgendwie sichten kann. Und genau, dann melden wir uns bei euch.
Genau. Und jeder, der, und letzter Punkt dazu, gerade gemerkt hat, das klingt wie ein Ort, an dem ich sein sollte und ich habe aber noch kein Ticket, immocation.de/festival. Da gibt es jetzt noch Tickets für das Festival. Wir haben auch dort nicht quasi unendliche Kapazitäten und es wird auch noch Verkaufsphasen geben, wo die Tickets dann teurer werden, wenn das Festival näher kommt. Lohnt sich also die Entscheidung dann eher jetzt zu treffen, wenn ihr da noch nicht dabei seid. Schnappt euch einen guten Freund, eine gute Freundin, fahrt zusammen hin. Ich glaube, dann kommt man mit unglaublich viel Inspiration und Energie nach Hause. Immocation.de/festival.
Ich weiß nicht, ob wir einen Podcast hatten, wo wir schon mal mehr URLs genannt haben. Aber ja, also was sollen wir machen? Ne? Wir machen gerade einfach viele Dinge parallel, die wir glauben, die cool für euch sind. Und deswegen erzählen wir sie euch hier, damit ihr wisst, wo ihr sie finden könnt. So, letzte Kategorie vom Spaziergang, Persönlichkeitsentwicklung. Du hast einen Satz gesagt im Vorgespräch und den kannst du jetzt gerne ausführen. Mindset ist nicht der Glaube daran, dass was Gutes passiert. Ich bin sehr einig, ja.
Ja, das ist so. Ich habe wieder so ein paar Gespräche gehabt mit, also im privaten Umfeld, die jetzt quasi nicht aus dem Immocation-Universum kommen oder diesem Immobilieninvestoren-Universum kommen. Und da begegnet mir dann immer dieses Buzzword finanzielles Mindset. Oh, ich muss an meinem finanziellen Mindset arbeiten und ich muss jetzt erstmal da geht es jetzt um finanzielles Mindset. Da habe ich jetzt so einen Kurs gemacht. Und immer wenn ich dann hinhöre, habe ich das Gefühl, dass also das, was da eigentlich quasi primär das Thema ist, du musst noch härter daran glauben, dass Geld nicht böse ist und dass gute Dinge passieren werden. Und wenn du nur fest genug daran glaubst, dann wird alles gut. Ich denke mir mal, ey, so ein Quark mit Soße. Also ja, natürlich ist es schon ganz hilfreich, wenn du jetzt Geld nicht für was Schlechtes hältst. Also ich möchte das jetzt nicht kleinreden, dass das irgendwie eine Basis ist. Aber sorry, also finanzielles Mindset, also das, was die Leute, also die vielen, vielen Multimillionäre, die wir in unseren Adressbüchern mittlerweile gesammelt haben aus dem Immobilienbereich, die Leute, die da in Murnau sitzen, die auf dem Festival auf der Bühne stehen, also was die unterscheidet von denjenigen, die das finanzielle Glück noch suchen, ja, es ist nicht, dass sie härter daran glauben, dass Gutes passieren wird, ehrlich gesagt, sondern das ist, dass sie einfach ganz grundlegend anders über Geld nachdenken, über wirtschaftliche Zusammenhänge nachdenken und so weiter und so fort. Ne? Und das, ich glaube einfach, da muss man sich, also da darf man sich nicht einfach einen Bären aufbinden lassen, teilweise ja dann noch von Leuten, die selber wirtschaftlich überhaupt nicht irgendwas Besonderes erreicht haben, sondern ich würde immer mir die Frage stellen, also wo finde ich denn jemanden, der wirklich krasses Zeug wirtschaftlich gemacht hat? Und wie denkt der über Geld nach? Und wie trifft der wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen? Und ich glaube, da wird man eine ganze Menge Dinge beobachten, die diese Leute miteinander ähnlich, aber anders machen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das, würde ich sagen, ist finanzielles Mindset. Ja. Also eher ein Werkzeugkoffer und Wissen und solche Dinge, als es guter Glaube ist. Ja.
Ja, ja, also ich würde mal sagen, es ist, wenn du so willst, notwendig, aber nicht hinreichend. Also wenn du noch an dieser Hürde, stehst, dass du sagst, du musst erstmal noch akzeptieren, dass du in dem Thema was tun musst, du musst deine Einstellung zu Geld überdenken, weil du schiebst das immer auf so, das ist vielleicht was Böses oder es ist was, um das man sich nicht kümmern soll, weil das meinen Charakter versaut. Und klar, also du musst erstmal über die Hürde kommen und sagen, ich akzeptiere, dass ich ein Thema habe, ich akzeptiere, dass ich etwas angehen muss. Insofern ist es notwendig, aber es ist logischerweise überhaupt nicht hinreichend, dass du dann einfach glaubst, es passiert was Gutes, sondern du musst dann einfach exekuten. Also du musst dann halt einfach, keine Ahnung, wenn du ganz am Anfang stehst, deine Bonität aufräumen, dir saubere Dokumente besorgen, anfangen mit Banken zu sprechen, du musst anfangen Immobilien zu suchen, du musst Geld investieren, du musst dir eine ganze Menge Wissen drauf schaffen und nur dann kannst du Dinge in die Umsetzung bringen. Also ja.
Aber also als finanzielles Mindset ist, nicht irgendwelchen Trends hinterher zu rennen, die gerade schön klingen, sondern sich wirklich fachlich fundiert mit irgendeinem Thema beschäftigen und rationale Entscheidungen treffen. Ne? Für mich ist finanzielles Mindset, ist, sich über diese Stundenlohnfrage Gedanken zu machen. Also wenn ich permanent meine Zeit in Dinge investiere, wo ich am Ende 10 Euro gespart habe für eine Stunde, die ich investiere, ne? Oder wo ich dann am Ende 20 Euro gespart habe, muss ich mich nicht wundern, wenn am Jahresende ich ungefähr 20 Euro pro Stunde Fortschritt beim Vermögensaufbau gemacht habe. Das darfst du halt nicht tun. Aber diese Dinge musst du dir vor Augen führen und musst daraus Entscheidungen ableiten. Das ist für mich finanzielles Mindset. Finanzielles Mindset ist, sich ernsthaft bewusst zu machen, in welcher Lebensphase bin ich gerade. Und wenn das die Phase ist, in der ich gerade quasi diesen Vermögensaufbau betreiben muss, dass das dann auch eine Priorität in mein Leben einnehmen muss, dass das mit aktivem Zeiteinsatz zu tun hat, dass ich das nicht wegignorieren kann und dass dann aber irgendwann sowas wie so ein Hockeystick kommt. Das ist finanzielles Mindset, ne? Diese Dinge zu verstehen und dann daraus ernsthaft Änderungen im Leben und Handlungen abzuleiten. Ne? Und ich war krass, dieser Kontrast, wenn du aus so einer Veranstaltung wie Murnau oder jetzt Team-Event Mallorca, wenn du da mit den Coaches ein paar Tage nicht unterhalten hast und dann begegnet dir sowas wieder im privaten Umfeld und denkst, oh mein Gott, was für ein Kontrast. Ja, es hat mich echt irgendwie mitgenommen, deshalb wollte ich es gerne einmal ansprechen hier.
Ja, ich glaube, sehr wichtiges Thema. In diesem Sinne, das war unser Spaziergang Nummer 21. Wir hören uns in diesem Format in ein paar Wochen wieder. Freue mich drauf. Bis bald.
Bis dahin, alles Gute, genießt ihr.